PPR, Superflex, Tight End Premium, Jahmyr Gibbs oder Jackson Smith und Jigba?
Jahmyr Gibbs.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's, wie steht's? Schön, dich wiederzusehen.
Ja, danke, ebenso. Hat ja diesmal ein bisschen länger gedauert, ne? Hier der, wie soll ich das sagen, der Krankenpodcast so ein bisschen. Dich hat's voll mit Covid erwischt und die Nachwirkungen waren noch so ein bisschen drin. Bei mir ist jetzt so ein bisschen der Heuschnupfen, der so die letzte Woche richtig reingekickt hat. Also, ja, naja, aber so langsam fangen unsere Stimmen und so, weiß ich, wieder. Und ich glaube, jetzt können wir dann auch mal wieder was zum Draft sagen, etwas verspätet, oder?
Ja, finally. Alter. Also wirklich, es hat mich echt genervt. Es ist voll ausgebrochen. Direkt bevor der zweite Tag quasi angefangen hat, lag ich dann Freitagnacht um 11:30 oder was zu Hause im Bett mit schon 39, glaube ich, Fieber. Und die Nacht war angenehm. Schön das Bett voll geschwitzt, ne? Jeder, der das schlafen mit Fieber, es macht einfach richtig Laune. Ja, und dann ging Tag 2 leider an mir vorbei und ich habe den Niners-Pick an 91, irgendwann in den 90ern, unseren neuen Kicker, leider verpasst. Aber ich konnte mich ja am nächsten Tag dann doppelt drüber freuen. Das ist doch wunderbar.
Du dachtest bestimmt, du wärst noch im Fieberwahn, nehme ich an. Ja, genau. Oh Gott, ich sehe, dass ich einen Kicker gedraft habe. Irgendwas muss hier wirklich, ich glaube, ich schlafe noch eine Nacht. Ja. Genau. Ich bin erst an Tag 3 wieder aufgewacht, oh mein Gott.
Ich weiß schon gar nicht, ich weiß bis heute noch gar nicht, ob ich eigentlich den Kicker-Pick oder diesen kompletten Just-a-Guy-Tight-End, den finde ich noch schlimmer. So diesen komplett unathletischen Tight-End, der nichts geliefert hat bei Alabama. Also hier das ist ja nicht mal das gute Alabama gewesen. Das war ja noch irgend so ein Trash-Alabama, glaube ich, oder?
Nee, das war schon Alabama Crimson Tide, Cameron Latu. Ja, der war.
Wie hat's denn der da eigentlich hingeschafft, Alter? Das ist ja wirklich.
Och, hin und wieder hatte der sogar ein paar Touchdowns, glaube ich, in der Saison. Also ja, ich. Gut,
ich glaube. Wenn du mich bei Alabama aufs Feld stellst, vielleicht fange ich dann auch nochmal einen Abstand.
die Frage ist halt, Alabama. Die Frage ist halt, was zuerst da ist, ne? Der Gegenspieler oder der Ball.
Ja, so ist es. Naja. Ja, also das war eher überschaubar. Ich entschuldige mich schon mal vorab. Auf jeden Fall sollte es keine kleine Hustzwischenfälle geben. Sorry for that. Leider haben wir die geile Software nicht mehr, wo wir uns muten konnten. Ey, das ist, die haben uns das weggenommen. das war zu gut. Das schon mal als Vorwarnung. Ansonsten, ja, Draft, was sagst du allgemein? Ich meine, die Seahawks, das war deutlich spannender als das, was die Niners da fabriziert haben ab irgendwie Ende Tag 2. Da war mir mehr Pfeffer drin und bist du denn zufrieden mit der Ausbeute?
Ja, auf jeden Fall. Also, naja gut, ich sag mal, als Niners-Fan hatte man, glaube ich, auch keine allzu hohen Erwartungen an den Draft. Ne, ich denke, mit dem Kapital, was da vorhanden war, dass man da jetzt keine wer weiß, was für Schocker abzieht. Die Seahawks hatten da natürlich mal wieder ganz anderes Potenzial, das auch ordentlich in den Sand zu setzen.
Ja, genau.
Aber ich muss sagen, also natürlich habe ich so ein bisschen auf Anthony Richardson gehofft an 5, klar. Ja. Aber also Witherspoon kann ich auf jeden Fall mit leben. Corner ist eine vernünftige Position und ja, also so nachdem, wie der Draft verlaufen war, wäre es natürlich irgendwie auch cool gewesen, ein paar Spots zurückzutraden, aber ich glaube, das war auch einfach nicht so gut möglich. Und ja, ich bin mal gespannt auf Witherspoon. Wenn der einschlägt, dann hast du zwei richtig geile Corner. Und ja, das ist schon mega cool. Smith & Jigba hätte ich nie gedacht, dass der in 20 noch da ist. Das hat mich echt verwundert und ja, dann natürlich auch folgerichtig, also war das in der Range der bestmögliche Pick. War ich auf jeden Fall auch begeistert von aus Real-NFL-Sicht vor allem.
Ja.
ja, also wie gesagt, das ist ein echt ein geiles Receiver-Trio und ja, ich glaube, da muss man sich schon umgucken. Danach, ja, zweite Runde war dann eher durchwachsen, muss ich sagen. Also der Spieler Derek Hall, der Edge,
Ja,
den sie
oh.
genommen hatten, so boah, habe ich irgendwie gar keine Meinung zu. Und hab ich auch zu wenig irgendwie mich mit beschäftigt. Also, das ist so ein Spieler, ne?
Ja.
Und dann natürlich der Charbonnet-Pick, ne? Ich liebe den Spieler, ist kein Geheimnis.
Ja.
So alles, ich finde ihn auch in der Range völlig in Ordnung. Das Ding ist halt nur, du hast halt Kenneth Walker. Und ja, man hätte wahrscheinlich besser einfach einen O-Liner draften sollen. Da wäre man besser beraten gewesen. Aber naja, Two-Headed Monster.
Ja, also das Ding verstehe ich einfach nicht, ehrlich
Ja,
gesagt. Das ist
ist Quatsch.
und habe ich auch wirklich überhaupt gar nicht kommen sehen. Und tut natürlich jetzt allgemein schon sehr weh, weil wir ihn ja, also wir mochten ihn ja beide sehr, sehr gern und war schon einer der Spieler, wo man ganz klar sagt, so 1,10, 1,11. Hoffen wir mal auf einen guten Landing-Spot, dann wertet das halt diese Late First nochmal richtig auf. Wir kommen heute dazu. Da hat es allgemein etwas, naja, Verwerfungen gegeben, würde ich mal sagen. So, und was den Pick-Value angeht. Naja, jetzt kriegt man ihn etwas später in Rookie-Drafts. Das ist die positive Seite der Medaille. Auf der anderen Seite hätte ich da, glaube ich, trotzdem ganz gern darauf verzichten. Verzichtet oder verzichten können, wie auch immer. Also, naja.
Ja, also aus
Denkst du
Fantasy-Sicht
nicht
muss
so?
man ganz einfach, glaube ich, sagen zum Draft. Also nach Runde 1 war ich sowas von gehypt, weil du hattest ja eigentlich nur Bomben-Landing-Spots eigentlich für jeden einzelnen
Ja,
Spieler, mal
ja.
abgesehen von, also der ist dann nicht mehr gegangen, aber Will Levis haben wir so ein bisschen verloren, und
Ja,
Zay
ja.
Flowers war jetzt nicht so besonders, aber der Rest war ja ein Bomben-Landing-Spot nach dem nächsten. Und
Ja.
da, also der Value der ersten halben Runde ist auf jeden Fall da nochmal ordentlich explodiert, kann man eigentlich sagen,
Ja,
finde ich.
ja.
Ja, und danach ging es halt rapide bergab, ne, mit dem Charbonnet. Also erstmal hat es damit angefangen, dass
Ja.
eigentlich kaum noch irgendein Skill-Position-Player gegangen ist. Eigentlich nur irgendwie O-Line, Edge, sowas. Und
So ist es.
ja, das war halt schon irgendwo miserabel für Fantasy, ne? Und ja, gut, die Tight Ends natürlich, die sind natürlich von Bord geflogen dann in der zweiten Runde.
Ja, so ist es.
Aber ja, wenn dann natürlich so Receiver wie Rashee Rice und Jaden Reed von Bord gehen, dann ja, dann kriegt man schlechte Laune.
Hätte man sich gern anders vorgestellt. Aber gut, so ist es. Da können wir jetzt auch nichts mehr dran ändern. Alles, was wir machen können, ist damit jetzt im bestmöglichen Sinne umgehen. Und dann unsere Boards entsprechend anpassen und halt entsprechend draften. Da kommen wir dann später gleich noch zu. Ich würde sagen, bevor wir da aber jetzt tiefer einsteigen, lass uns kurz die Hörer-Trades seit der letzten Folge einmal durchmachen. Da haben wir 4 Stück dabei diese Woche. Und es geht los mit Alligatormilch. Er sagt, es geht hier um eine 12er PPR Superflex mit Tight End Premium und IDP. Ich habe das Team übernommen und bin zwingend im Retooling, um wettbewerbsfähig zu sein. Zusätzlich hatte ich zu Beginn keine Picks für die ersten 4 Rookie-Runden. Ich verkaufe Tour, Christian Watson und meinen 24 First und bekomme dafür Calvin Ridley, Najee Harris, den 109 und den 210. Phil, was sagst du denn dazu?
Ja, ist jetzt kein Move, den ich machen würde. Also, ich bin kein Tua-Fan, wie wir wissen, aber ich hätte Tua lieber als den 1-9. Ich hätte Christian Watson lieber als 2-10 und Calvin Ridley, selbst wenn es IDP ist, der 2-10 ein bisschen mehr wert ist, aber ich glaube, so fürchterlich tief ist der IDP-Draft dieses Jahr auch nicht. Und
Ja.
dann hätte ich auch lieber einen 24 First als Najee Harris. Von einem Team, was hier anscheinend ja auch so im Mittelmaß ist. Also, ich hätte den Trade so eher nicht gemacht an Alligator-Milchs Stelle.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Tatsächlich, ich sehe das auch kritisch. Vor allem halt im, hier geht es sogar ums Retooling. Das heißt, ja, ich sehe schon die Möglichkeit, dass Calvin Ridley echt eine super Saison spielt. Und was bringt dir das in Anführungsstrichen, wenn du dieses Jahr nicht gewinnst? Najee Harris, ich weiß einfach nicht. Ich bin irgendwie skeptisch, ob das jetzt dieses Jahr nochmal wirklich was wird. In dieser Offense und so weiter, mal sehen, was da rauskommt. Aber es gibt auf jeden Fall genug Waffen, als dass man jetzt vielleicht nicht mehr so viele Targets an Najee vergeben muss. Mal sehen. 1,09, ja, wir haben es schon gesagt. 1,09 ist für mich persönlich die Grenze, wo dann schon ein Teardrop ist. Tut auch weh, wenn 1,08 könnte ich noch eher vielleicht verstehen. Aber ja, ich bin auch einfach ein bisschen auf dieser Tour Watson 24 First Seite. Mir gefällt jedes einzelne dieser Assets, mag ich irgendwie einfach ein bisschen lieber. Ja, und Watson echt eine ganz gute Rookie-Saison gehabt. Der 24 First, ich meine, was ist, wenn das ein 1,06 wird zum Beispiel? Dann
Oder
finde ich die
904.
Seite schon. Ja, ich meine, das wäre dann sowieso krass, ja. Dann ist natürlich ein riesen Gap. Aber die nächste, ich glaube, das sehen wir ja auch dieses Jahr wieder. Klar war es jetzt nicht ganz so, wie man sich das vielleicht ausgemalt hat, dass die erste Runde stacked ist, aber die ersten 6, 7, 8 Picks sind halt schon brutal und gerade die Top 5, 6 sind halt einfach
Ja.
extrem gut und da glaube ich einfach, das ist halt das in allen Rookie Drafts immer so, vorne drin hast du das Elite Talent und da war 2022 ein bisschen die Ausnahme, wo dann wo dann auch, also im Nachhinein war es wirklich noch besser, als es aussah, aber prospektmäßig war es jetzt nicht so, da haben einfach diese Top Quarterbacks gefehlt und ich
Ja.
glaube, da sieht es ganz gut aus, dass wir nächstes Jahr mit Caleb und
Drake May.
na, May, gute Jungs dabei haben. Man weiß nie, was davon übrig bleibt, aber trotzdem. Ja, deswegen, ja.
Du weißt doch nie, wer sich noch reinspielt. Also es ist ja immer noch so, dass so
Ja.
ein, zwei Kais aus der Kiste kommen, die sich dann noch einreihen. Also das haben wir eigentlich fast jedes Jahr. Also selbst 22, Kenny Pickett, der ja zumindest mal ja okayisch war,
Ja.
war ja auch keiner, den man unbedingt vorher als First-Round-Rookie-Pick auf dem Zettel hatte.
Ist auch so, ja. Dieses Jahr Anthony Richardson, dass er das echt so schafft, war auch nicht klar. Und ja, deswegen auf jeden Fall. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, möchte ich gar nicht ausschließen. Aber ja, das so als Gründe dafür. Dallas und der OFC mit dem nächsten Deal. 12 Team Superflex PPA ohne Tight End Premium. Abgesehen von Irv Smith kein Tight End. Du hast also kein Tight End. Und bin auf Quarterback solide aufgestellt. Ich bin nicht auf den 1-0-3 angewiesen. Ich habe noch Dak, Murray, Goff und Howell. Genau, also solide aufgestellt auf Quarterback, ja, würde ich auch mal zustimmen. Auf Wide Receiver bin ich jetzt breit aufgestellt. Ich habe Wilson, Hopkins, Pickens, Godwin, Watson, Ridley, Jameson Williams, Diontae Johnson und den 107, der vermutlich ein Wide Receiver werden wird. Running Backs mit Rashad White, J.K. Dobbins, Khalil Herbert und Jerick McKinnon etwas dünn, aber habe noch ein paar Second und Thirds, um hier eventuell noch einen Shot zu treffen. Ansonsten kann ich eventuell noch einen der jüngeren Wide Receiver in einen älteren Running Back umrüsten. Also, Dallas und der OFC bekommt hier Mark Andrews und Diontae Johnson und gibt dafür den 103 und 203 ab. Ich muss sagen, ich finde den Deal fair. Ich mag den 103, glaube ich, schon, finde ich, wertiger als Mark Andrews. Ich finde Diontae Johnson wertiger als den 203. Irgendwo, ja, kann man machen. Ich verstehe den Move auf jeden Fall, wenn man schon Dak, Kyler und Goff hat, dass man jetzt da nicht unbedingt Bryce Young oder Anthony Richardson, wer halt dann da ist, oder CJ Stroud, wenn man möchte, picken muss. Ist, glaube ich, irgendwo sinnvoll. Es ist halt kein Tight End Premium, deswegen so ein bisschen, das ist ein bisschen schade natürlich. Aber ich find's einen soliden Deal. Kann man machen.
Ja, wenn man nicht das Risiko praktisch der Rookie-Drafts eingehen will oder der Rookies eingehen will, finde ich es auch okay. Keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich eher probiert, statt dem 1-0-3 Kyler einzubauen. die Frage, wie gut der tradebar ist in so einem Trade, ne, muss man sagen. Aber ich glaube, ja, das hätte ich vielleicht eher probiert. An sich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das kann ich auch nur unterstreichen, ist ein fairer Deal, kann man so machen. Ja, habe ich nichts gegen einzuwenden. Für mich interessant wäre tatsächlich, wie viele Starter es in der Liga gibt, ne? Das ist so ein bisschen, für mich spielt hier auch noch eine Rolle. Also, desto weniger Starter es gibt, desto interessanter wird ein Andrews auf Tight End eigentlich, auch in Non-Tight End Premium. Ne? Dementsprechend, also weil du
Stimmt,
einfach
ja.
diesen Positional Advantage halt eben hast, ne? Dementsprechend,
So.
wenn du jetzt 15 Starter hast, wahrscheinlich eher weniger Impact, aber wenn du halt 8 hast, dann ist das schon ein guter Deal auf jeden Fall.
Würdest du, aber weil du Keiler angesprochen hast, würdest du sagen, 103 ist mehr wert als Keiler für dich? Wow, das sehe
Aktuell
ich nicht so.
auf
Aber
jeden
finde ich
Fall.
krass.
Doch.
Spannend. Sehr spannend. Dann auf zu den ja, letzten zwei Deals. Die kommen von Dumpway. Er sagt, zwei weitere Trades, um mein Team weiter zu verstärken. Das sind 12er 1QB PPR mit 10 Startern. Er sagt, Hall gebe ich ungern ab, aber das Angebot konnte ich nicht ablehnen. Worum geht's hier? Dumpway gibt hier Bryce Hall, Trey Lance einen 24 Second und einen 25 Third ab.
Ich
Dafür
hoffe,
bekommt er.
es ist Breeze Hall und nicht Bryce Hall.
Ich bin zu sehr auf dem Bryce Young Trip hier unterwegs. Breece Hall, ja. Richtig. Breece Hall gibt er eben ab. So, also, was bekommt er? Deshaun Watson, Calvin Ridley, den 23.105 und 24 First. Ja, ich weiß gar nicht, da braucht man gar nicht viel zu sagen,
One
oder?
QB, ne? One QB muss man noch mal
Ah,
kurz unterstreichen. Das
okay,
ist, ich
sorry.
habe auch
Ja,
erst so
One
gedacht wie
QB.
du und dann habe ich hier noch mal gelesen, es ist One QB. Das ist wichtig hier, ne?
Ja, das ist absolut wichtig. Ich wollte nämlich schon anfangen. Ja, gut, okay, Watson überholt. What the fuck ist hier eigentlich los? Also, aber okay, gut. Ja, was sagst du denn dann bei OneQB?
Ja, also One QB, Trey Lance hat keinen Wert, ne, muss man sagen. Third Rounder, Second Rounder auch zu vernachlässigen. Das heißt, wir haben hier Breece Hall gegen im Prinzip Deshaun Watson, auch in One QB schon solider Wert. Ridley auch solider Starter wahrscheinlich in der Liga. Und dann hast du halt eben diese beiden First Round Picks. 24er First wäre natürlich interessant, von was für einem Team, von was für einem Team er kommt, so wo der landen wird. Genau, und dann 23, natürlich 105, ist schon, ja, klingt besser als er ist, glaube ich, ne? Du hast die beiden Running Backs vom Board, du hast die beiden Top Receiver vom Board und dann gehst du irgendwo mit dem dritten Receiver oder dem ersten Tight End
Gehst halt mit
wahrscheinlich.
Jordan Addison eigentlich
Ja, genau.
wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal sagen, in 90% der Fälle ist Jordan Addison der 105 in 1QB liegen, oder?
Ja, kann man wahrscheinlich so annehmen. Ja, würde ich mitgehen. Ja, und dann ist es für mich halt, gut, wie gesagt, kommt auf den 24 First. Ich glaube, es ist schon die Seite von Watson, Ridley und den beiden First Roundern, aber ich finde es nicht so deutlich, wie man im ersten Moment denkt.
Ja, ist wirklich so. Also da gibt es auf jeden Fall einen klaren Case zu machen dafür, dass Hall hier mit weitem Abstand das wertvollste Asset ist und damit halt den Deal gewinnt. Weil klar, wir hoffen, dass Ridley wieder gut spielt, aber was denn eigentlich, wenn das jetzt eine völlig austauschbare Wide Receiver 3 Saison ist? Was, wenn, ja gut, Watson, es ist immer noch eine One-QB-Liga, ne? Wenn das jetzt nicht Elite-Quarterback-Play wird, dann ist der Wert sehr überschaubar. Addison, ja, ist gut, ist okay, also mag ich auch gern, aber was das am Ende dann wirklich wird, muss man auch mal sehen. Und dann Late 24 First würde mich jetzt nicht überzeugen, da Breece Hall dann abzugeben. Also von dem her, ja, ist wirklich super close. Also kann man schon einen guten Case machen für die Hall-Seite. Alter, hier geht echt gerade die Welt unter in München. Es ist crazy, Mann. Hier ist Vollgasgewitter. Es kommt runter. Unglaublich. Okay. Dann haben wir noch den zweiten D von Dumpway. Hier bekommt er Nick Chubb und Deontay Johnson. Ist auch die One-QB-Liga eben. Und gibt dafür ab einen 24 First, 23 207 und 23 308. Das mache ich recht quick. Ja, also wenn das jetzt nicht ein ja, irgendwie das eins von dem Bottom 3 Team ist, der 24 First, dann würde ich den All Day Everyday machen, den Trade, und mir Chubb und Diontae hier holen. Das Lineup ist ja tatsächlich relativ tief mit 10 Startern und nur einem Quarterback. Das heißt, das sind auch wertvolle Spieler, und ein 24 First, was ist das dann am Ende?
Ja. Nee, genau. Also ich bin zwar auch, ich mag die Spieler beide nicht. Von beiden habe ich zero Shares, ne? Aber ja, also ich irgendwie so, keine Ahnung, ich glaube, ich würde den Deal wahrscheinlich ja irgendwie auf beiden Seiten nicht machen. Also
Wow.
so. Ja, also ich bin jetzt nicht so, wie du schon sagst, natürlich, ne? Einerseits, du kriegst zwei Starter, zwei Produzenten, die du aufstellen kannst, gar keine Frage, aber das sind jetzt auch keine Game Changer. Dann, und andererseits
Gibt's ja
natürlich, wie
auch nichts
gesagt,
ab.
ja, die Kompensation, natürlich ein 24 First ist natürlich die Frage, wo der landet, ne? Mit viel Pech kann der halt immer gut werden. Das ist so, wäre vielleicht hier der Strohhalm, an den ich mich klammere. Aber pff, ja, kommt ein bisschen auch auf die Situation. Als Rebuilder würde ich die beiden Spieler, man muss ja auch natürlich die Zeit des Jahres beachten. Halt, ne? Ich glaube, Chubb und Diontae sind nie so wenig wert wie jetzt gerade aktuell. So,
Ja, kann gut
deswegen,
sein.
also,
Also, ja.
ja, also es ist schon auch kein, vom Value her ist es schon ein okayer Deal, finde ich im Moment.
Also, ich finde den mega. Den
Okay.
würde ich ja, ich bin, also den würde ich ja all day immer machen. Diontae hat noch was im Tank, ich sag's dir. Und Nick Chubb sowieso, also das ist eh spannend dieses Jahr. Da gibt's ja, das ist ja gar nichts mehr in Cleveland. Hunt ist nicht mehr da, muss
Ja.
man mal sehen. Die werden schon noch irgendwas machen, aber ja.
Ich glaube auch, wollte ich gerade sagen, ich glaube halt einfach, Cleveland wird sich noch irgendein Back dazu holen. Ich glaube, die werden nicht einfach nur mit Chubb in die Saison gehen. Die werden noch irgendein Receiving. Ich meine, vielleicht setzen sie auf Jerome Ford. Man weiß es ja nicht. Aber die werden noch irgendein Back da, irgendein Vet. Es gibt noch genug Vets auf dem Markt aktuell. Ne? Das muss man eben auch sehen. Ne? Zeke, Lenny, Kareem Hunt halt auch noch. So, da sind noch echt ein paar so Backfield-Crusher da noch unterwegs. Und ja, wer weiß, vielleicht holen sie sich Lenny als Third Down Back und dann sieht die ganze Geschichte ganz anders aus, ne? Also.
Ja, sicher, es ist so. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Punkt, und das ist die Werbung.
Jawohl.
Phil, wo kann man uns denn folgen?
Ja, wie immer bei Twitter, @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo, mir @Phil8190 und kommt in unseren Discord, stellt da so schöne Hörertrades ein, dass wir uns hier wieder darüber den Mund fusselig reden können.
Ja.
Und ja, reviewt uns auch gerne, positiv natürlich nur. Und dann, genau, könnt ihr uns natürlich auch mit Kohle unterstützen. Wie geht das, Flo?
Das geht bei paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Alle Zuwendungen sind natürlich gerne gesehen. Und vielen, vielen Dank an alle, die uns da in der Vergangenheit unterstützt haben und uns auch weiterhin unterstützen.
Vielen Dank.
Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, jetzt geht's los, und wir tauchen wirklich ein in die, ja, Post-Draft Rookie World. Und wir haben uns dafür heute einen, ja, schönen Mock erstellt, an dem wir ja, uns jetzt mal ausprobieren können. Und dann sehen wir mal, wie sich unser Rookie Board denn überhaupt verändert hat. Und along the lines unterhalten wir uns halt dann ein bisschen über Landing Spots, ja, ja, positiv, negativ, whatever, alles, was so passiert ist, und quatschen ein bisschen.
Ja.
Ich habe mir hier den 101 gesichert, nachdem du den zweiten Spot geclaimed hast. Und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, in unserem ursprünglichen Mock war es auch andersrum. Kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ist auch
Weiß
egal. Ich nehme mir auf jeden Fall einfach den leichtesten Pick des Drafts und schnapp mir an der 1 Bijan fucking Robinson, der an der 8 zu den Atlanta Falcons gegangen ist. Und ja, ich muss sagen, ich liebe den Landing-Spot, ich liebe das Draft-Kapital, ich liebte eh schon den Spieler wie jeder, der, ja, sag ich mal, bis drei zählen kann. Und es ist alles perfekt, es ist alles angerichtet. Ich muss sagen, danke an die Atlanta Falcons, dass sie uns da auch nicht haben hängen lassen, dass sie noch schön in die O-Line investiert haben in der zweiten Runde, Chris Lindstrom da diesen Monster-Vertrag gegeben haben, in der also hier ihn verlängert haben.
McGarry
es verlängert. Ist einfach wirklich, ja. Es ist echt wunderbar. Es ist wirklich wunderbar und daher, ja, Bijan Robinson, da ist wirklich jede Ampel auf grün und es gibt keinen Draft, Rookie-Draft, den ich irgendwie, ich kann mir kein Format vorstellen, in dem ich Bijan, glaube ich, nicht an 1 nehme. Okay, ich kann es mir vorstellen, aber es gibt keine regulär gespielten Formate.
Nee, also, ja, ich habe, oh, jetzt habe ich hier technisch gerade,
ja, technisch.
Ich hab mich kurz
sie
gemutet.
Uns wieder.
So, aber jetzt habe ich es gerade wieder. So, ich bin vor so viel Euphorie bin ich hier glatt an alles gekommen, habe alles zerstört. Aber das ist egal. Jedenfalls, ja, also ich habe Bijan tatsächlich jetzt schon einige Male gedraftet, sowohl an 1-1 ja. als auch als 1-2.
Das gibt's nicht. Das ist mir noch nicht passiert, leider.
An der Stelle, vielen Dank an unseren Hörer Kai Hawaii. In der Chasing the Trophy Liga hat er an 1-1 Anthony Richardson genommen. Und hat mir wow. Bijan da gelassen. Das Problem ist, ich habe in der Liga so ein Trash-Team, dass Bijan mir zwar wahrscheinlich nicht viel nützt, aber naja, ich sag mal, der Trade-Value sollte da sein. Ja, ich würde auch mich immer für Bijan entscheiden. Ceiling müssen wir nicht drüber reden, können wir gleich drüber reden vielleicht. Aber bei Bijan, er hat nicht das höchste Ceiling der Klasse, aber wie du es gerade schon beschrieben hast, ja. Atlanta ist der Spot. Also ich glaube, das ist wirklich wie gemalt. Keine große Konkurrenz. Du hast einen 5-Runden Aalgeier da rumfliegen, der darf sich jetzt das Ganze, darf sich sein Popcorn anrühren und kann das Ganze schön von der Bank begutachten, wie Bijan da nächstes Jahr 350 Rush Attempts und 100 yeah. Targets bekommt. Ja, sie haben keinen besonders guten Quarterback halt, ne? Das ist, spricht dann auch noch eher für Dump-Offs und solche Geschichten. Ja. Also alles in allem einfach, glaube ich, ist das der perfekte Landing-Spot. Top 10 Draft-Capital für einen Running Back haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Und ja, also das muss einfach gut werden. Wir beten einfach nur mal zu den Verletzungsgöttern und dann kann Bijan quasi die Running Back-Position in Fantasy wiederbeleben. Er ist der Chosen One. Ne? Er hätte sich umbenennen müssen, nicht Robbie Anderson.
Ja, genau.
Chosen Robinson sollte auf jeden Fall, ja, das sollte auf jeden Fall rocken. Ich habe richtig Bock, Bijan dabei zuzugucken. Nächste Saison schön Atlanta gucken.
Ja, auf jeden Fall. Tyler Arsgeier, wie er noch seine 5 Carries irgendwie lockt.
Ja, dann ist es wieder so, dann starten sie ihn die ersten 5 Spiele, weil er der Vet ist.
Kriegt er das erste Carry des Spiels und dann wieder gesuppt. Nein, das ist das Geile. Du hast den Running Back an 8 gepickt, jetzt gibt's keine Ausreden. Da ist die Workload sofort da. Das ist nicht so wie. Das ist halt nicht das gleiche wie hier. Ich habe einen Second Round Rookie, der sich erst verdienen muss.
Ich liebe auch schon wieder, da kam jetzt ja heute diese Gerüchte raus, dass Arthur Smith wohl zu Peter Skoronski gesagt haben soll, also dem O-Line, die
Titans,
dass seine Antworten und so ihn langweilen würden. Also er steht auf Action. Ich denke hier immer noch, Arthur Smith spielt selber Fantasy und wird ordentlich Bijan-Shares haben und gibt Gas. Also ich vertraue in Arthur.
Also ich glaube, Arthur Smith hat weder Drake London noch Kyle Pitts Shares, wenn ich mir das anschaue. Ich glaube, er shortet die oder so, ich weiß auch nicht.
Ja.
Gut, du bist an der 1-2 dran. Wen darf ich dir denn einloggen?
Ja, du darfst mir Anthony Richardson geben.
Das kommt jetzt wenig überraschend.
Wenig, richtig. Also wir hatten ja so ein bisschen, wir haben auch im Vorhinein darüber geredet, so ein bisschen, wo könnte er landen, wie weit könnte er wirklich abrutschen, wird er gleich starten, für mich alles so Punkte, die gegebenenfalls hier auch die Position noch mal ein bisschen runtergezogen hätte. Ich finde persönlich, man kann schon ein Argument auch nach wie vor dafür machen, ihn an 1-1 zu nehmen. Er hat einfach das krasseste Value Ceiling aus der ganzen Klasse. Dennoch, Downside absolut ohne Frage auch da, ne? Wir sehen so Spieler wie Trey Lance oder sowas. Sowas kann auch schnell schief gehen, beziehungsweise Anthony Richardson. Also die letzten Monate ist auch sehr oft untergegangen, dass er jetzt auch nicht gerade das allerfertigste Prospect war, ne? Also er bringt die Tools mit, gar keine Frage, und das kann auch gut klappen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in einem Jahr hier wirklich über einen Top 5 Dynasty Startup Pick reden, aber das muss nicht so sein. Und da hatten schon ganz andere Spieler erst Probleme, und ich glaube, da das müssen wir schon auch differenzieren. Dennoch, Colts sind jetzt auch nicht das klassische Trash-Team. Also er ist jetzt nicht in einem Team gelandet, wo du wirklich irgendwie die nächsten 4 Jahre im absoluten Sumpf versinkst, sondern ich glaube, die Colts sind schon auf jeden Fall so, ja, unteres Mittelmaß. Es ist jetzt kein Team, wo du sagst, es ist komplette Scheiße, die haben gar nichts. O-Line ist solide eigentlich, haben da solide Spieler und so. Und Receiving Core, ja, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber zumindest sind da auch der ein oder andere Spieler, der einen Ball fangen kann. Und dementsprechend glaube ich einfach, Anthony Richardson hat auch ja, ganz gute Umstände. Die Colts haben auch ihre zukünftigen First Rounder. Das heißt, die können auch nochmal um ihn was aufbauen, können ihn unterstützen. Und dementsprechend gefällt er mir von den Rookie Quarterbacks am besten, und daher nehme ich ihn.
Ja, also ich verstehe es wirklich. Es ist halt, ja, es ist auch einfach, es ist kein Floor da aus Real-NFL-Sicht, würde ich sagen, oder sehr, sehr wenig. Aus Fantasy-Sicht ist aber schon Floor da. Man hat ja gesehen, Justin Fields, das sah ja wirklich grausam aus, und das war, die ganze Bears-Offense war dysfunktional. Ja, irgendwie, ja, ist ja doch meistens unter 200 Yards Passing gehabt und so. Also wirklich absurde Zahlen für die heutige NFL. Und hat halt trotzdem in Fantasy abgerissen. Und Anthony Richardson ist noch athletischer als Justin Fields. Noch schneller.
Noch größer,
Ja, und noch größer.
schwerer.
Er hat eine unfassbar viel bessere Pocket Awareness. Da ist Justin Fields halt extrem schlecht, und er ist wirklich extrem gut darin. Ich denke, das sind gute Zeichen. Ja, er kann den Ball im Moment irgendwie noch nicht werfen. Das ist so, wenn man ehrlich ist. Oder zumindest nicht konstant. Also Ballplacement ist ein Problem. Und das wird auch ein Problem sein. Das werden Growing Pains sein. Muss man dann sehen, ob es jemals dazu reicht, ein Elite Quarterback zu sein. Aber Elite Fantasy Scoring, da denke ich, werden wir was sehen. Von dem her, auch für mich der zwei, klare zweitbeste Spieler irgendwo im Draft, oder das zweitbeste Prospect im Draft, würde ich persönlich auch empfehlen, an 2 zu draften. Natürlich, wenn ich irgendwann irgendwie 4 Anthony Richardson Shares habe und noch gar keinen Bryce Young Share, dann würde ich vielleicht auch mal versuchen, das ein bisschen zu verteilen, denn der Junge ist auch gut. Und vielleicht möchte man nicht einfach dieses komplette Verlustrisiko dann tragen, sollte
Ja,
das schiefgehen.
ich glaube, das ist auch aber ein Trade, ein Pick, aus dem man auf jeden Fall gut raustraden kann. Also ich glaube, man muss den
Ja,
Pick
würde
nicht
ich auch.
zwingend machen. Ich glaube, du kannst da, keine Ahnung, wenn du dann auf 1,6 oder 1,7 oder sowas zurücktraden willst und dann irgendwie noch probierst, irgendwie ein 24er First noch einzusammeln. Das könnte in der einen oder anderen Liga mal möglich sein, und das kann man auch dann durchaus mal machen.
Ja, der sollte auf jeden Fall aber drin sein, der 24 First, wenn ich von
Ja.
2 auf 6 gehe, finde ich. Also das
Ja.
ist auch, also,
Also ich hab tatsächlich gerade den besten Draft, also besser könnte es nicht mehr werden von den Drafts her. Ich habe einen Draft gehabt, da hatte ich Bijan an 1 genommen. An 1,3 war Anthony Richardson da. Stroud war an 1,2 gegangen. 1,4 war Gibbs. Und 1,5 war dann noch Bryce Young da. Und dann habe ich
Ach,
ein, da habe ich,
okay, du
dann,
hattest 1, 3 und 5
ja,
quasi.
genau, und dann habe ich von 5 auf 6 runtergetradet für einen 24 First.
Ja, okay, gut, das ist natürlich nice. Und dann hast du JSN eingesackt.
Jo.
Ja, das kann man machen. Großartig. Ja, unfassbar, dass der 1-4 nicht für einen 24 First an die 6 gegangen ist. Das muss man, das ist halt Missmanagement. Das war leider ein Fehler. Gut, aber ich habe es schon angedeutet, dann werde ich das jetzt auch so durchziehen. An der 3 hole ich mir jetzt den noch verbliebenen Bryce Young. Ja, ich meine Bryce Young, er ist halt der erste Quarterback, der in der NFL von Bord ging. Er hat gezeigt, dass er kann bei Alabama. Ich denke, wir haben ja schon über ihn gesprochen. Nicht mit den besten Waffen gesegnet gewesen. Jetzt in seinem letzten Jahr, auch in seinem zweiten Jahr oder halt in seinem Sophomore-Jahr, meine ich. Klar hat er Jameson Williams gehabt, aber da muss man jetzt auch mal sehen, wie stark der eigentlich wirklich war. Also ich finde schon, Bryce Young hat sich da wirklich bewiesen. Und er hat nicht das Top-Top-Ceiling. Das glaube ich irgendwie schon, dass das gecapped ist. Aber ich denke, dass er sich konstant irgendwie um Dynasty Quarterback, ja, sag mal, wenn er sich irgendwo zwischen 7 und 9, 10 irgendwo da in der Range halt bewegt, dann ist er immer noch ein ja, Borderline First Round Startup Pick oder halt da Ende der ersten Runde wird er dann gedraftet. Und wenn du so einen Spieler mit so einer so ein Potenzial als Karriere hast, dann ist das auch in Ordnung. Panthers gefällt mir als Landing Spot auch ganz gut, also finde ich okay, das passt schon. Und ja, ich habe einfach bei ihm sehr viel Vertrauen, dass der Floor tatsächlich gegeben ist. Daher, ja, Bryce Young für mich ganz klar an 1-0-3 hier.
Bin ich auf jeden Fall dabei. Also ich glaube auch so sein Ceiling kann so Dak oder Russ sein, so wie wir die kennen in den, also jetzt nicht jetzt aktuell, sondern in den vorherigen Jahren auch mal. Also das traue ich ihm auch durchaus zu. Klar, so fürs ganze Elite-Tier wird es wahrscheinlich nicht reichen. Man weiß nicht, aber nee, wäre auch mein 1-3 gewesen auf jeden Fall. Und ich mag ihn auch als Prospect und bin da auch davon überzeugt, dass er da ganz gut abliefern wird.
Gut, wen schnappst du dir denn jetzt an der 4?
Ja, für mich ist das gar nicht so klar, wie das immer so in allen Drafts einfach gedraftet wird, weil es so gegeben ist. Ich würde hier jetzt mal, oder ich sorge jetzt mal für die erste Überraschung, glaube ich, und nehme hier Jahmyr Gibbs. Ja, an 12 gedraftet. Detroit hat damit eindeutig gesagt, das ist unser Guy und ich erwarte einiges von ihm. Ich erwarte einiges im Passing Game vor allem. Ich glaube, Jared Goff hat auch gezeigt schon in seiner Karriere, dass er solche Running Backs oder Running Backs auch im Kurzpassspiel auf jeden Fall einbinden kann und darüber dankbar ist, weil er ist halt die Statue, die es überhaupt gibt. Und Detroit hat eine super O-Line, das kommt auch hinzu. Das kommt für, ich meine, Jahmyr Gibbs kennt es eben auch aus dem College. Wir haben darüber, glaube ich, mal Pre-Draft in der Evaluation geredet. Wenn er in Space kommt, wenn du ihm Räume kreierst, ist er halt, wenn er ins Open Space kommt, ist er halt eine Maschine. Und ich glaube, das wird in Detroit einfach passieren. Und ich glaube, wir reden hier von einem Top 3 Dynasty Running Back. Jetzt schon für aus meiner Sicht und ja, also ich bin davon überzeugt, dass das richtig, richtig gut wird und glaube einfach, wie gesagt, gibt uns das, was wir in Fantasy haben wollen, viel Receiving, viele Targets und dann hoffen wir eben auch, dass die Touchdowns in Detroit dann mal so ein bisschen richtig regressieren und nicht wieder dann in diesem Falle dann eben der Jamal Williams-Nachfolger David Montgomery dann 17 Ein-Jahr-Touchdowns hat, sondern ich glaube, das wird sich da so ein bisschen auch in die richtige Richtung aufteilen. Wir haben schon öfter gesehen, Beispiel Kamara und Ingram, ne, dass das auch funktionieren kann, Aaron Jones und Jamal Williams, dass da auch zwei produktive Running Backs in einem Backfield sind. Und ich glaube einfach, Gibbs hat die wesentlich interessantere Rolle für Fantasy und deshalb bin ich Jahmyr Gibbs Truther auf jeden Fall.
Also ich hoffe wirklich nur, dass sie ihn jetzt nicht da tatsächlich irgendwie so dauerhaft oder ganz viel im Slot einsetzen wollen, weil, also weißt du, als Slot Receiver ist er verschenkt, da gibt es bessere. Er muss schon eine Matchup-Waffe aus dem Backfield sein und das hoffe ich wird er sein. Ich glaube, er hat den Speed, er hat ja, die Skills, da dominant zu sein und dass er an 12 ging, ist halt der Hammer. Es war unfassbar dumm von den Lions, ein Riesenfehler.
Ja.
Ja, okay, whatever, wen juckt's? Mich könnte es nicht weniger jucken.
Genau.
Es ist einfach nur für Fantasy hammergeil, dass wir einen Running Back mit so einem Draftkapital, einen zweiten noch bekommen haben. Und ja, deswegen, ich verstehe es tatsächlich. Ich finde, es gibt einen Case für Jahmyr Gibbs. Ja, ich weiß nicht, gibt es einen Case an 1-2? Wahrscheinlich nicht. Irgendwie, der Floor ist halt so unfassbar gut. Aber ja, die Landscape ist halt einfach so schwierig. Deswegen geht es nicht ganz. Aber trotzdem, Jahmyr Gibbs, ich kann es verstehen, dass du ihn hier über dem noch verbliebenen Top-Quarterback draftest. Und auch ich bin absolut überzeugt von ihm. Und für mich hat er sich schon nochmal von Jackson Smith und Jigba abgesetzt, wo ich vorher gesagt hätte, die sind beide für mich wirklich. Ich wäre leicht auf der JSN-Seite gewesen, aber jetzt Post-Draft mit so einem Draft-Kapital muss ich einen Running Back halt doch noch irgendwie drüber ranken, der so einen Receiving-Upside hat.
Ja, ich bin auch, wie gesagt, ich bin bei Jahmyr Gibbs irgendwo was in der Range so 25 bis 45 ausgegangen von Draftkapital einfach.
Ja.
Und wie gesagt, die Erwartungen wurden halt extrem übertroffen. Und deswegen, also, muss man machen. Für mich, wie gesagt, ist er in einem Tier hier mit dem Spieler, den du wahrscheinlich gleich nimmst. Und
Ja.
ja, ich würde jetzt, ich würde wahrscheinlich sagen, die sind irgendwo ähnlich und ich habe kein Problem, den einen oder den anderen zu nehmen an dem Spot.
So ist es. Ja, an 1,5 schnapp ich mir eben jetzt noch den verbliebenen CJ Stroud. Ja, ich sehe zwar, dass irgendwie, also er als Talent oder ja, diese Floor-Ceiling-Kombi bei ihm nicht so gut ist wie bei den anderen beiden Quarterbacks. Mich freut es, dass er an 2 ging. Das ist natürlich der Hammer. Also, das ist schon geil. Das war alles andere als sicher. Hätte auch so ein grad so Top-10-Pick werden können am Ende. Da ist 1-0-2 im Real NFL Draft schon deutlich überzeugender. Ja, die Texans als Organisation, das macht mich halt fertig. Das muss ich schon sagen. Das ist irgendwo so in meinem Hinterkopf drin. Was ist eigentlich wirklich, gibt es eigentlich überhaupt eine schlechtere Organisation in der NFL? Vielleicht Washington. Aber ich finde, so Washington und die Texans, das ist der absolute Mülleimer der Liga einfach. Das ist so unfassbar, wie man so ein kapitales, ja, ich weiß gar nicht, dieser Uptrade schon wieder da für Will Anderson. Die geben den nächstjährigen 24, ihren nächstjährigen First Round Pickup. Du schaust das an, das ist ein komplettes Trash-Roster. Die brauchen dringend noch High-End-Talent. Sie schmeißen einfach zumindest schmeißen sie den Pick 12 weg. Okay, bekommst du mit deinem nächstjährigen 24, mit dem nächstjährigen First was Besseres als Will Anderson? Keine Ahnung. Ist hypothetisch, whatever. Aber dann schmeißt du zumindest diesen 12. Pick einfach nur komplett aus dem Fenster. Und das kannst du doch einfach nicht machen. Das wäre JSN, hätte das. Also, es hätte so viele Möglichkeiten gegeben. Und sie haben es einfach so verbaselt. Und das alles, weil sich da schon wieder das Team nicht einig ist. Und das hat jetzt gerade ein neues Regime. Und die sind quasi jetzt schon für mich, also so ein bisschen angezählt in dieser ganzen Owner-Regime, whatever. Dieses Zusammenspiel funktioniert jetzt schon nicht. Das ist nicht irgendwann, der verliert die Geduld, weil er ihnen nicht mehr vertraut, sondern es ist die erste fucking Off-Season. Und sie setzen es schon in den Sand. Ja, also das ist echt ein Pain. CJ Stroud am Ende. Ja, ich finde es bei Quarterback extrem schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass er ein guter Quarterback ist. Auf der anderen Seite sehe ich schon, dass viele, die glaube ich auch Ahnung von der ganzen Materie haben, ihn ein bisschen negativer sehen als Bryce Young. Ich kann es auch verstehen, woher das kommt. Es ist halt schwer zu bewerten, weil er so gute Umstände wahrscheinlich nie wieder haben wird in seiner ganzen NFL-Karriere, wie die er da bei Ohio State hatte. Ja, muss man mal sehen. Nichtsdestotrotz, Quarterback, der an 2 overall ging, will ich hier an 1,05 auf keinen Fall vorbeilassen. An mir.
Ja, definitiv, muss man machen. Ich find bei Houston, es ist halt echt, du tradest halt wirklich essentielles Draftkapital, ohne irgendeinen vernünftigen Passcatcher zu haben, eigentlich im Roster. Also das ist für mich halt was ich nicht verstehe. Du nimmst quasi deinem Rookie Quarterback die Chance darauf, ja, sich zu entwickeln oder besser zu entwickeln, indem du ihm halt gutes Talent an die Seite stellst in Form von Receivern. Wie gesagt, man hätte den Ohio State Stack komplettieren können. Hätte ja scheinbar sogar noch mal runtertraden können, wenn es möglich gewesen wäre. Die 12 wäre auch in der Range gewesen, wo Teams interessiert gewesen wären, wegen der Tackles beispielsweise. Also du hättest hier wirklich noch mal runtergehen können, den dann mitnehmen können und hättest wirklich damit wirklich den Anfang schaffen können, hättest dann hohen First-Round-Pick aus dem nächsten Jahr halten können. Ja, also der Prozess wirklich, das ist wirklich daneben. Und jetzt stehst du halt mit dem Receiving Core da aus Nico Collins, John Metchie, Robert Woods, Tank Dell, Xavier Hutchinson, Noah Brown und Dalton Schultz. Ja, also das ist so borderline cuttable in Fantasy für also alle Spieler, die ich gerade vorgelesen habe. Und ja, das ist halt eben auch in der Real NFL, glaube ich, auch der Fall. Also das ist alles solide, aber du hast da wirklich keinen Go-To-Guy richtig. Und ja, ich bin mal gespannt, was Stroud macht. Und wie gesagt, wir haben es oft gesehen jetzt schon, die Umstände sind einfach wichtig. Für Rookie Quarterbacks, selbst die besten Talente haben echt Probleme gehabt, als die Umstände scheiße waren. Und ja, davor muss man bei Stroud, finde ich persönlich, schon so ein bisschen Respekt haben. Und dementsprechend ist er für mich halt hier mit Gibbs zusammen in dem Tier. Und ja, das ist halt eben. Da habe ich schon Fragezeichen. Ich will ihn auch draften, so alles okay, ein Top-Draft-Kapital etc., aber man muss halt eben schon. Also ich bin nicht zu 100% überzeugt. Ich war vorher Pre-Draft nicht 100% überzeugt, bin halt durch diese Umstände auch weiterhin nicht voll überzeugt.
Ja, ich kann dir da nicht wirklich widersprechen, ehrlicherweise. Das sind lauter Themen. Wie gesagt, ich muss dir ja auch gar nicht widersprechen. Wir sind uns daher sehr einig.
Ja.
Also 1,5, ja, ist es, glaube ich, klar. Aber das sind alles die Gründe, warum man halt nicht jetzt hier an 1,3 oder 1,2 geht, ja.
Ja, und ehrlicherweise kommt es hier wahrscheinlich in der Range auch drauf an, was für ein Team hast du, ne?
Klar,
So
voll.
als Rebuilder nimmst du wahrscheinlich eher einen Stroud als die Team, was vielleicht jetzt gerade von Rebuild in den Angriffsmodus schaltet, oder als sowieso Contender nimmst du hier wahrscheinlich eher Gibbs, wenn deine Quarterback-Situation in Ordnung ist.
Ja, absolut. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, bist du wieder dran an der
Jo.
1,6.
Ja, und also ich nehme hier Jackson Smith und Jigba. Für mich ist das aber auch hier zwischen zwei Receivern eigentlich ein Münzwurf, muss ich sagen. Also ich sage, ich halte Smith und Jigba auch für sehr talentiert und mag ja auch den Fit in Seattle eigentlich schon. Aber man muss auch sagen, Tyler Lockett und DK Metcalf gehen halt nicht weg. Das sind zwei Top 20 Receiver der NFL. Lockett natürlich nicht mehr der Jüngste, aber die binden halt schon auch Targets. Man kann dann sicherlich irgendwann auf die Wachablösung von Smith Njigba und Lockett dann eben hoffen, beziehungsweise es wird halt irgendwann kommen. Und ja, was ich glaube ich gut finde, Smith Njigba, gibt halt der Offense eine andere Dimension. Gerade so diese kurzen Dinger, so underneath, hat halt immer jemand gefehlt. Ich glaube, das gibt er halt. Und ich glaube, das ist auch für einen Quarterback wie Geno gut. Also er könnte schon auch relativ früh dann Target sehen. Die Frage ist halt, wie produktiv er dann wirklich sein kann. Also ja, wie viel Yards kann er machen, wie viel Touchdowns kann er wirklich machen? Ist da genug für ihn, um wirklich produktiv zu sein? Und da habe ich zumindest im ersten Jahr vielleicht nochmal so meine Bedenken. Aber ja, er ist übertalentiert. Er hat in dieser Ohio State Offense mit den anderen Receivern produziert. Und ich glaube, ja, da können wir schon sicher sein, dass das ein guter ist und der auch in der NFL erfolgreich sein wird. Dementsprechend Talent hier. Over Situation erstmal für mich und deshalb ist ein bisschen jigbar.
100%ig. Also ich glaube, ja, da don't overthink it. Es wäre ganz klar die Maxime, die ich hier irgendwie rausgeben würde. Der Junge war so gut und ist so gut. Und in Seattle natürlich hast du da erstmal DK und so weiter, musst du alles erstmal gucken. Aber nichtsdestotrotz geht das schon und er wird seinen Weg gehen. Da bin ich mir absolut sicher. Und ich glaube auch, dass er, ich bin da gar nicht so, ich bin wirklich relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen sicher, aber ich bin zuversichtlich, dass auch das erste Jahr gar nicht so schlecht wird. Ich glaube, dass er schon sofort abliefern wird. Ja, und ich werde null überrascht, wirklich null überrascht, wenn er der klare Dynasty Wide Receiver 3 nächstes Jahr im Sommer ist. Also ich habe da echt, ja, wenn ich mag
Hot
den Jungen
Takey.
wirklich gern. Ja, weiß nicht. Also ganz, ja, gut, okay, AJ Brown, natürlich. Aber Jungs werden auch älter, du weißt, wie es ist. AJ Brown, was steht da in der nächsten Offseason für eine Zahl bei ihm im Profil drin? Der Junge
26,
ist,
oder?
ich glaube, jetzt ist er 25, oder?
Ja.
Ja. So, da steht nächstes Jahr, ist das ist dann eine 26 und 26 ist ja schon kurz vor der Rente, kurz vor der Wertlosigkeit.
Ja.
Also, da steht bei Jackson Smith und Jigba eine andere Zahl und ja, deswegen, ich glaube schon, dass er wirklich den großen Leap machen kann. Ich traue ihm den großen Sprung schon zu.
Krass, also so, also ich muss ehrlich sagen, es ist das für mich schon, also für mich wäre nicht mal Top 3 bold, für mich wäre Top 10 schon irgendwie bold, finde ich.
Boah, das ist er ja schon fast, oder?
Ist er jetzt, aber wirklich, also ich bin wirklich gespannt. Ich sehe schon, ich sehe auch ein Szenario, in dem er erfolgreich ist. Ich meine, Seattle hat mal abgesehen von den anderen beiden Receivern und ihm auch eigentlich gar keinen Passcatcher.
Eben,
Das ist halt, das
ja.
ist halt der Vorteil, denn es gibt halt irgendwie keinen Tight End, der nennenswert ist oder so. Also das ist schon klar, natürlich. Man kann sich schon vorstellen, auf jeden Fall, dass da auch was Gutes bei rauskommt.
Also ich glaube, er kratzt jetzt an den Top 10, ja, so und ja, ich glaube einfach, dass er einer der absolut talentiertesten jungen Receiver der NFL ist. Also und zwar, ich glaube, dass er talentierter ist als ein Devonta Smith, als ein Chris Olave, als ein Amon-Ra St. Brown, auch als ein Jalen Waddle. Ich glaube, dass er wirklich, ich mag ihn von all denen irgendwo so am liebsten und gerade, fairerweise, wir spielen ja alles PPR-Formate. Ich glaube jetzt nicht, dass er die absolute Red Zone-Maschine wird, ja, aber halt so ein unfassbarer Target-Hog, das glaube ich schon. Und ja, ich denke, der ist einfach so, so gut. Und 1,6 ist wirklich, ich finde, so fast der beste Value im Draft für mich. Und ich sehe ihn schon klar, auch, ich sehe ihn schon noch klar irgendwo jetzt auch, je mehr, wenn ich dann so in diesen Drafts bin, ich tue mir schon schwer tatsächlich im Vergleich. Quentin Johnston an der 7, den ich jetzt, by the way, einloggen werde, um so ein bisschen den Schwank rüber zu kriegen, den zu nehmen. Denn bei ihm habe ich schon, ich liebe das Ceiling, gar keine Frage. Geiler Spieler, Outside Receiver, groß, hat einfach den Körper, Ding, dieser Landing Spot bei den Chargers, auch das gleiche Draftkapital wie JSN. Alles super, alles gut, aber am Ende habe ich so viel weniger Vertrauen in den Floor. Dass ich halt sage, ja, also JSN hat einfach da in dieser Ohio State Offense abgerissen. Wir sehen ja, wie gut Garrett Wilson, Chris Olave sind. Alter. Und er war einfach jünger und da zu dem Zeitpunkt schon, ja, vielleicht nicht besser, aber zumindest genauso gut. Das, ja, okay, vielleicht, ich gebe dir schon recht, Top 3 Receiver, so, das wird schwer, natürlich, aber dauerhafter, also wirklich etablierter Stammgast in den Top 10 und zwar wirklich gut, ja. Das sehe ich dann schon. Und deswegen Quentin Johnston an 1,7 nehme ich trotzdem. Nehme ich auch in dem Punkt irgendwo, ich sag mal, confident, weil ich schon glaube, er ist das Beste der verbliebenen Prospects. Aber wenn ich an 1,7 bin, würde ich persönlich schon versuchen, vielleicht ein bisschen was draufzulegen. Komme ich damit nicht an 1,5 oder 1,6? Ich finde schon, dass der Tierbreak merkbar ist.
Ja, von 1,7 auf 1,5 würde ich auch immer unterschreiben. Ich habe es in einem unserer Drafts gerade vor kurzem gemacht. Bin da von 1,7 auf 1,5 und habe dann Gibbs genommen. Ja, finde ich auch, das ist für mich da auch Tierbreak. Aber ich finde, also ja, eigentlich unterschreibe ich das alles, aber ich sehe einfach wirklich Quentin Johnston. Ich mag das Talent, ich mag die Situation einfach. Die Chargers, klar, haben auch zwei gute Receiver, aber ich halte Mike Williams für deutlich schlechter als, also auch vom Talentlevel her, sowohl als Quentin Johnston, als auch als zum Beispiel natürlich DK Metcalf oder sowas, wenn man es jetzt mit der Seattle-Situation vergleicht. Und ich halte Keenan Allen ist halt älter und ja, wie gesagt, hat immer Verletzungsprobleme jetzt gehabt auch oder immer angeschlagen gewesen und so nicht richtig durchgespielt. Und ich glaube, einfach auch dieser Fit mit Justin Herbert ist eigentlich ziemlich geil und deshalb liebe ich den Spot eigentlich schon.
Ja, völlig fair. Der ist auch krank geil, der Spot. Das muss man auch einfach fairerweise sagen. Das ist nice.
Dennoch TCU Hornfrogs Receiver an
21.
21 ist, hat jetzt nicht den besten Track Record. Für alle, die es nicht
Ah.
wissen, Jalen Reagor wurde einen Pick vor Justin Jefferson gedraftet und war ja auch ein TCU Hornfrog. Und ja, das Ganze, wie das gealtert ist, kann sich ja jeder denken. nicht so ganz gut. Und ja, wir hoffen mal aus Fantasy-Sicht, dass das nicht so endet. Und ja, die
Und
Chargers
der war im Nachhinein, wenn man sich das anguckt, finde ich so ein geiles Prospect, Jalen Reagor. Also einfach so, einfach auch wenn ich jetzt nochmal so, ich habe mir da mal im Nachhinein dann, nachdem er so krass gefloppte, so ein bisschen auch Highlights von ihm am College angeguckt und so. Und ich dachte mir so, boah, Alter, den hätte ich auch so gefeiert. Den hätte ich so gefeiert, wäre ich damals schon so into it gewesen. So eine Yards auf der Catch-Maschine, Big Play-Maschine einfach. Geil, physischer Spieler. Ich verstehe es bis heute halt nicht, warum das in der NFL so überhaupt gar kein Meter geflogen ist.
Ja.
Das.
Manchmal ist das so, manchmal sind es einfach Fragezeichen, das kann man auch einfach nicht richtig
Ja.
beantworten dann.
So ist es. Gut, wen darf ich dir denn an der 1-8 zuweisen?
Ich bin jetzt gerade echt so ein bisschen hin und her gerissen, zwischen zwei Spielern auch. Ich glaube, es gibt eine obvious Wahl und
Ja.
aber ich glaube, es gibt auch eine Wahl, die ich irgendwie ein bisschen. Also ich würde den Spieler wahrscheinlich nicht da nehmen, weil ich ihn einfach später kriege. Ich habe ihn einmal an 2-1 schon bekommen. Nehme aber, also den, ich nehme ihn jetzt hier für den Mockdraft, einfach um mal auch ein bisschen was anderes zu machen. Wir wollen hier jetzt nicht nur
Um die Hörer
Stunden
zu
ab.
verwirren.
Wir wollen nicht, genau, jeder, der mit mir draftet, dann nochmal ein bisschen zu
Ja,
verunsichern.
genau.
Genau. Nein, einfach weil ich den Spieler mag und weil ich die Situation
Kendrick
vor allem
Miller.
mag. Den mag ich auch, da hast du recht,
Ja.
aber der ist es noch nicht. Ich nehme hier Dalton Kincaid.
Okay, ja.
Und ja, ich muss sagen, Pre-Draft habe ich das ja noch ein bisschen anders gesehen. Mittlerweile bin ich ja absoluter Fan von dieser ganzen Dalton Kincaid-Story, weil der ist einfach an 25 von den Buffalo Bills gedraftet worden und das ist einfach mega nice. Ja, du hast hier einen Top Receiving Tight End der Klasse. Darüber haben wir ja schon gesprochen vorher auch. Ne, wirklich so diese Kelce Comparison ist natürlich eine absolute Ceiling Comparison, muss man auch ganz klar nochmal darauf hinweisen. Ne, ich erwarte jetzt nicht, dass Dalton Kincaid Travis Kelce 2 wird. Aber in Buffalo, die haben eigentlich nur Stephon Diggs und sonst nur Gemüse. Und nehmen einfach einen Passcatcher in Runde 1. Und hier ist es einfach ein Tight End, der einfach ein Receiver ist. Und dementsprechend hoffe ich hier einfach auf das Beste. Hoffe, dass wir hier wirklich einen der nächsten Top Tight Ends bekommen. Und dass sie ihn halt brutal einbinden. Die Top Tight Ends bringen häufig mal auch sehr effizienten Quarterback Plays. Ich glaube, das haben wir in Buffalo einfach. Und ja, deshalb hoffe ich hier auf das Advantage. Wir spielen hier Tight End Premium. Hoffe ich auf das Advantage, was mir dort ein Kincaid geben kann. Und deshalb 1-8 ist er für mich.
Das kam jetzt echt überraschend, muss ich sagen. Der kam jetzt echt überraschend. Würde ich ehrlich gesagt hier schon, also würde ich sowieso niemandem empfehlen, weil dann war Trade lieber noch einfach zwei, drei Picks runter, so. Oder zumindest zwei Picks runter. Ich glaube, da machst du dann nichts verkehrt. Und aber jetzt hat mal das außen vor gelassen. Ich weiß nicht, ob ich einfach einen Tight End da jetzt draften wollen würde. Wo halt auch dieses. Was kommt im ersten Jahr, im zweiten Jahr und so. Die haben halt schon einfach diese Slow Starts in ihre NFL-Karrieren. normal. Und daher, ja, wie glaubst du, ist die Wertentwicklung von Dalton Kincaid übers nächste Jahr? Also, das ist.
Also ich glaube, wenn er ein Rookie-Jahr hinlegt, was besser ist als das von Dalcic und von Freiermuth zum Beispiel, dann sprechen wir nach der Saison auf jeden Fall über einen Top 5 Tight End in Dynasty
Ja, und
Value.
was ist, ja, das ist dann immer noch 1,9. Oder?
Naja, gut, klar, natürlich, du musst halt schon da wirklich das High Ceiling treffen, ne?
Ja,
Also das ist
ja,
schon
ja.
richtig. Und klar, wie gesagt, das ist halt die Spekulation. Man hofft hier jetzt so ein bisschen drauf. Ich würde ihn vor allem gerne in Teams haben, wo ich Josh Allen habe. So den Stack, um den Stack zu
Okay.
haben. Das
Spannend,
finde ich
ja.
ganz cool. Natürlich, process-wise gibt es halt Argumente hier einfach runter zu traden oder einfach zu gucken, was ich dann ein bisschen später bekomme. Ne? Wir haben hier
Ja.
sicherlich noch ein, zwei Spieler, die jetzt in Consideration sind, auch mit dem Pick und die für mich hier auf jeden Fall in einem Tier sind. Aber dennoch, ich sehe ihn auf jeden Fall in diesem Tier auch und ich finde, dass der Pick hier an der Stelle gerechtfertigt ist, weil er für mich einfach er hat für mich das Ceiling, dieser Unterschiedsteil zu sein, in Richtung Range Waller, in Richtung Range Kittle, wie gesagt, Kelce ist halt Goat,
Ja,
aber
gut.
ja, das, ne, aber in die, in, ich finde, man kann, wenn er jetzt seine Top-Rookie-Saison spielt, kann er auch durch, hat das Potenzial auch einfach dann der zweitbeste Teil zu sein, auf jeden Fall.
Absolut. Gut, dann ja, nehme ich das Geschenk auch gerne an. Das ist auch kein Problem. Nachdem ich Quentin Johnston an 1,7 nehmen durfte, mache ich mit Jordan Addison weiter. Ein Spieler, bei dem ich mir ein bisschen sicherer bin, was den Floor angeht. Ich kann mir ganz, also der hat so gut produziert über seine komplette College-Karriere. Jedes Jahr einfach wirklich stark. Ja, es gibt Size-Concerns, was einfach dazu führt, dass ich nicht so überzeugt bin, dass er halt so ein Elite-Ceiling hat. Ich würde mich komplett überraschen, wenn Jordan Addison aufs NFL-Feld steppt und halt da eine, keine Ahnung, Justin Jefferson, klar, also völlig davon ausgenommen, dass er da nicht die Nummer 1 in Minnesota plötzlich ist, aber jetzt sag ich mal, selbst wenn Jefferson wieder seine 1500, 1600, whatever Yards macht, dass Jordan Addison, selbst man stelle sich vor, er würde irgendwie für 1300 Yards oder so gehen. Das wäre ja schon Wahnsinn. Also das wäre unglaublich und schwer vorstellbar für mich. Nichtsdestotrotz glaube ich, er wird richtig, richtig gut sein. Er wird der Minnesota Offense extrem gut tun. Kirk Cousins, by the way, gefällt mir natürlich schon richtig gut für den Mann für das nächste Jahr. Und fair, also auch in, was ist in Minnesota auch ansonsten? Das ist
Hawkinson.
ja. Ach, Alter, ja, logisch. Der ist ja eben nicht mehr, er ist ja von Detroit nach Minnesota. Richtig, völlig richtig. Ja, fair enough, das stimmt. Da glaube ich aber, da wird Jordan Addison richtig reinfressen. Also für Hawkinson ist das, glaube ich, schlecht. Das tut ihm weh. Und ich würde dann immer eher lieber mit dem guten Receiver gehen, als mit dem Tight End, was so die Target Shares angeht. Und ja, daher, also ich mag den Pick von den Vikings. Ich finde das einen smarten Move. Ich mag es auch für Jordan Addison. Ich finde, das ist ein gutes Ding, weil er eine gute Nummer 1 dem sich auch braucht, glaube ich. Er kann die nicht selber sein. Oder das stelle ich mir schwer vor. Daher alles gut. Und Jordan Addison, ja, ich mag ihn noch. Und für mich gehört das schon noch zu den tatsächlich ein anderes Tier als Dalton Kincaid. Und passt da für mich noch ran an Quentin Johnston.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Es ist ein Spieler, also er hat auf jeden Fall ein mega Swag-Level. Also ich habe ihn auf jeden Fall beim Draft mega gefeiert, das Interview
Geil.
und so. Also muss man sich mal angucken. Hat
Zieh
man
ich
auf
mir mal
jeden
rein.
Fall. Er hatte auch so einen, ich glaube, so einen richtig geilen Anzug an und so. Also es war auf jeden Fall witzig. Ja, ich glaube auch, dass ein guter Receiver ist. Keine Frage. Ich weiß nicht, ob er das Elite-Ceiling in der NFL wirklich hat.
Wir werden
Aber in
sehen.
dieser Range 1,8, 1,9 reden wir natürlich auch noch über eine ganz andere Kost. Und den wirst du als Starter aufstellen können. Und ja, Ist auf jeden Fall. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn er nachher die bessere Karriere hat als Quentin Johnston. Ne? Thema Ceiling
Ja.
und Floor einfach. Definitiv. Wie gesagt, bei ihm würde es mich halt wundern, wenn er irgendwann mal, ja, Top 8 Dynasty Receiver sein wird. So, das würde mich bei ihm halt schon eher wundern. Und dementsprechend, ja, ich habe nichts gegen ihn. Glaube, es ist ein solider Starter und habe kein Problem damit, ihn hier zu draften. Aber wenn mir jetzt jemand einen 24 First für den 1,9 oder 1,8 bieten würde, wo ich ihn draften muss, dann
Ja.
müsste ich auf jeden Fall auch überlegen oder beziehungsweise dann würde ich es wahrscheinlich machen einfach so
Ja.
und aus dem Pick raustraden.
Ist generell eine spannende Frage. Ich habe es jetzt schon einige Male aktiv versucht, meine Late First so ein bisschen in Spieler umzuwandeln. Gerade wenn ich halt in einer ja, eher Contender-Situation bin oder glaube, dass das Team schon so am Punkt ist, wo es angreifen kann. Viele 23 Firsts gesammelt. Dann jetzt vielleicht nicht nur Spieler draften, sondern auch Leute holen oder halt wirklich produktive Spieler holen. Und ja, da merke ich schon, dass es mir persönlich auch deutlich leichter fällt, sobald da so 1,9, 1,10 vor allem steht, da die gebe ich schon echt ganz gerne weg. Denn ich glaube hier jetzt sind wir so an dem Punkt. Klar, Kincaid ging jetzt. Es gibt noch einen Spieler an Bord, den mag ich echt ganz gern. Aber abgesehen davon wird es dann wirklich für mich extrem dünn. Und da muss ich schon sagen, da ja, gebe ich dann auch ganz gern den Pick ab, wenn ich die Möglichkeit habe. Und dass das dann, also versucht das natürlich schon so zu bauen, dass man auch sieht, okay, da ist vielleicht noch ein Team. Das muss jetzt eher ein Rebuild oder Retool. Das kann den Shot auch gut brauchen auf den Spieler. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht schon genug Value und kann ein bisschen, kann halt einen älteren Spieler dann irgendwo noch mit reinholen.
Ja, also genau. Ich würde dann auch direkt mal den nächsten Spieler draften, wahrscheinlich den,
Jo.
den du auch hier auf dem Zettel haben wirst. Und zwar handelt sich dabei um Zay Flowers.
Jo. Genau.
First Round Draftkapital, natürlich. Das Problem ist, er spielt halt bei den Baltimore Messies. Also, weil die Passcatcher, das ist halt wirklich so eine Messi-Situation. Ich mag Zay Flowers auch. Die Frage ist halt, wie gut kommt er aufs Feld? Wie viel sieht er da wirklich in einer Lamar Jackson Offense mit Mark Andrews? Odell Beckham krebst darum. Rashad Bateman kommt zurück. Duvernay krebst noch rum. Jetzt natürlich, das ist jetzt kein Spieler, der, aber ne, der wird auch seinen Fair Share bekommen. Nelson Aguilar haben sie gesigned. Und es ist wirklich, also es ist einfach ein Mess für mich. Und das ist wirklich so, ja, man muss hier einfach das First Round Draftkapital draften von einem guten Prospect. So, und dann einfach aufs Beste hoffen, dass Odell Beckham vielleicht nicht mehr der Alte ist, und dass Zay Flowers dann schnell zeigt, dass er so talentiert ist, wie man denkt, und sich da relativ deutlich dann auch in den Vordergrund spielen kann, dann kann das was werden. Aber der Weg für ihn ist auf jeden Fall weiter als bei den dreien, die wir jetzt vorher hatten, die drei Receiver. Die anderen gefallen mir schon deutlich besser, was die Situation betrifft.
Ist auch so komplett fully agreed. Aber ja, Zay Flowers, ich finde es cool, dass er First Round Draft Kapital bekommen hat. Das ist tatsächlich gut. Und ja, ich meine, was ist, wenn Rashad Bateman nicht fit bleiben kann? Was ist, wenn OBJ einfach komplett washed ist? Und so, das ist halt, es gibt schon auch einen Case, dass das echt gut werden kann. Und ich muss halt auch sagen, wir müssen hier immer noch Talent halt over Situation gehen und da gefällt mir Zay Flowers schon noch deutlich besser als alles, was jetzt, also ab jetzt, was an Bord bleibt, finde ich, ist schon wirklich merkbar schwächer. Vor allem eben, weil wir auch schon gesagt haben, es gab halt einfach ein paar, da hat das Draftkapital Landing Spot einfach nicht gepasst. Die haben wir halt auf dem Weg dann jetzt wirklich verloren irgendwo oder nicht. Die haben jetzt nicht mehr den Value und ja. Deswegen finde ich Zay Flowers hier wirklich den obvious Pick und dann ist auch ein Tierbreak erreicht.
Absolut.
Gut, aber dann starte ich dieses Tier an 1,11 und ja, hier gehe ich mit dem Mann, den ja, den wir gerne deutlich weiter vorne gesehen hätten. den wir am besten in den Top 10 des Real NFL Drafts gesehen hätten. Aber Will Levis hat den ganzen Abend im Green Room verbracht und hat gewartet darauf, dass er endlich einberufen wird. Den Moment, dass er gedraftet wurde, den hat er dann von zu Hause aus mitverfolgt. Am nächsten Tag haben ihn die Tennessee Titans dann ausgewählt. Ja, er ist halt an 33 jetzt gegangen. Ist schon sehr frühes Second-Round-Draft-Kapital. Okay, ich meine, keine Ahnung, Lamar Jackson war Pick 32. Wir brauchen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass es nicht gehen kann, dass man da hittet. Das wird nicht random an einem Pick hin oder her entschieden. Nichtsdestotrotz ist es kein gutes Zeichen. Und ja, ich glaube halt, er wird seine Chance bekommen da in Tennessee. Dafür ist der Pick hoch genug und irgendwo auch die Situation gibt das her. Der Landing-Spot gefällt mir jetzt auch nicht gerade überragend. Das ist das Nächste, was irgendwie noch dazu kommt. Ich weiß nicht, diese ganze Nummer da mit Mike Rabel und so ist mir auch alles ein bisschen suspekt, wie er da dann aussieht. Ja, ich war ja jetzt nie der große Will Levis-Fan, das kommt auch noch dazu. Aber am Ende sind das alles die negativen Seiten. Trotzdem ist er halt ein Quarterback in der Superflex-Liga, wird starten, glaube ich. Er hat eine gewisse Mobilität, denke ich. Die Athletik ist da. Er hat einen Bombenarm. Was, wenn er dann doch gut oder ganz passabel aussieht, wenn er ein Starter sein wird in der Liga, dann war 1,11 sehr gut investiertes Kapital. Und deswegen nehme ich den Shot halt aufgrund des Positional Values. Und
Ja.
weil es nicht keine besseren Alternativen gibt.
Ja. Ja, und jetzt sitze ich hier wirklich mit, wie ich finde, das ist so der dirtiest Pick im ganzen Draft, weil ich
Ja.
finde einfach, du hast jetzt wirklich eigentlich keinen, also keinen First Rounder mehr auf dem Board. Aus
Nein,
verschiedensten Gründen.
nein. Also ich
So,
finde,
und
ich hatte aber gerade auch keinen mehr, ehrlich gesagt.
ja, ich finde, man kann auch dafür argumentieren, irgendwo schon, aber natürlich, ne, ist immer schon auch eine, auch schon lieber so ein Pick, den du mit 2-3 machst oder sowas.
Ja, ist so.
So ein Early Second Quarterback. Ja, boah, ich gehe jetzt hier mit. Also es sind tatsächlich so drei Spieler für mich so in Consideration. Ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Tight End und ich nehm Michael Mayer hier tatsächlich. Ja. Mag den Spieler an sich, die Situation, er sollte da auch gleich starten eigentlich bei den Raiders. Die haben ja eigentlich auch nur so vogelwilde Tight Ends gesigned. Und ja, ist einfach ein Spieler, der in die Josh McDaniels Offense passt, der zu Jimmy Garoppolo passt auch. Also ich sehe da schon eine Rolle. Ja, wie hoch ist das Fantasy-Ceiling, ne? Das ist eine Frage, die man dann doch fairerweise vielleicht stellen kann und die ich auch nicht so ganz klar beantworten kann. Und ja, das ist jetzt eigentlich hier kein Pick, den ich unbedingt, wo ich mich drum reiße, den machen zu müssen. Also da würde ich tatsächlich wahrscheinlich so überlegen, irgendwie, wenn mir jemand einen 24 Second und Third bietet, dann müsste ich schon mal überlegen, ob ich das nicht mache. Ist halt schon ein Lowball, aber naja.
Ja, vielleicht eher selber einen 24 Second zulegen und 24 First kriegen oder so. Das wäre ja eher noch
Ja, auch
die.
nice, ja. Ja, ist die Frage, ob das dann funktioniert, ne? Aber ja, das
Ja.
ist hier wirklich, also fühle ich mich ganz unwohl mit überhaupt diesen 1,12 zu
Ja.
benutzen. Naja.
Ja, das ist so. Gut, ich gehe dann an 201. Das fühlt sich nicht recht viel besser an als der 112. Immerhin steht halt jetzt eine 2 vorne. Das macht es einfacher, den Pick zu tätigen.
absolut, absolut.
Die psychologische Komponente kommt zum Tragen. Und ja, ich gehe mit meinem irgendwie Lieblingsreceiver aus diesem nächsten Tier. Und das ist Marvin Mims, den haben sich die Denver Broncos geschnappt. Ich bin gespannt, wie das Waffenarsenal der Broncos dieses Jahr aussehen wird. Ich bin noch überhaupt nicht überzeugt, dass Courtland Sutton und Jerry Jeudy dort dieses Jahr spielen werden. Gibt es zu viel Neues darum, dass sie eventuell doch jemanden traden möchten? Ja, Marvin Mims. Was mir gefällt, ist, dass theoretisch das oder sein Spiel gut zu dem matcht, was Russ gut kann. Also ich finde, ja, er ist halt ein Deep, er ist ein Deep Ball Receiver. Russ hat einen guten Deep Ball. Ich glaube auch, dass sich das da dort irgendwo einrenken wird. Wir haben Sean Payton da jetzt, der wird den Laden schon anders im Griff haben als diese Vollpflaume, die da letztes Jahr rumstand. Ich habe schon wieder ganz vergessen, wer das eigentlich war.
Hackett.
Ja, Nathaniel Hackett. Ja, so. Und deswegen Marvin Mims, mochte ihn ja schon aus Oklahoma heraus ganz gern und find den Spot cool. Ja, schnapp ich mir jetzt hier eben an 2-1. Habe ich auch in also tatsächlich in einem Draft schon mal ein 2-1 geholt, glaube ich.
Also ich finde es ganz witzig. Also tatsächlich habe ich das auch gleich gedacht, als sie den gedraftet haben. So der matcht echt ganz gut mit Russ, weil er ist im Prinzip auch, finde ich, so ein kleiner Tyler Lockett-Klon. Ist die Größe, die Size ist fast identisch. Ich finde auch so dieses Skillset, der ist ja auch so ein Deep Ball Receiver, bei dem man den Speed aber nicht zwingend sieht, ist guter Ball Tracker und so. Also das ist eigentlich genau das, die gleiche Beschreibung passt eigentlich auf Tyler Lockett. Ja, der Denver Receiving Room ist absolut crowded. Ich bin aber bei dir. Ich glaube, die werden da auf jeden Fall noch was machen, weil die haben ja ne Sutton, Patrick, Judy, Hamler, Dalcic, die haben Marcus Callaway gesigned, das ist also wirklich crowded, die haben für Adam Troutman getradet, der ja auch Receiving Tight End sein will. Ja, also da wird auf jeden Fall noch was passieren, bin ich auch der Meinung. Und ja, Marvin Mims war halt der erste Draftpick dieses Regimes, und ich glaube, den kriegt man im Moment halt wirklich dann auch zu guten Preisen. Den kriegst du eigentlich ja schon Ende der zweiten Runde eigentlich. So, und deshalb, ja, würde ich ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt mit 2-1 nehmen. Da wäre auch die Sache, kann ich downtraden oder nicht? So, ne, die Frage.
Ja, klar.
Aber safe. Whatever, ne? Zweite Runde, get your guy. Gerade in diesem Jahr bin ich jetzt der Meinung.
Also, es gibt ja, ich finde, ich bin gespannt, wen du jetzt als nächstes nimmst. Aber es ist wirklich schwer, finde ich, hier jetzt einen wirklich besseren Spieler zu nehmen. Also, oder halt, weil, also ja. vor allem, wo ist denn der Value dieser Picks? Der ist ja am Boden. Die kauft dir ja auch keiner teuer ab. Mag ja keiner die Spieler.
Ja. Hast du recht. Und ich gehe jetzt hier mit dem Spieler, ja, ich habe im Prinzip zwei, so einen geteilten Platz 3 als Running Back. Und habe jetzt zwei Spieler eigentlich ziemlich gleich. Und ich gehe hier mit dem Spieler, der das höhere Draftkapital erhalten hat. Und ich nehme Zach Charbonnet. Wie gesagt, ich liebe den Spieler. Leider ist er einfach im geteilten Backfield mit Kenneth Walker gelandet. Das ist halt eine der schlechtesten Situationen, die er so hätte treffen können. Aber er hat Draftkapital bekommen. Er hat ein gutes Skillset. Er wird aufs Feld kommen bei dem Draftkapital. Und ja, er ist der bessere Passcatcher von den beiden Backs. Und er ist der bigger Back. Das heißt, auch an der Goal-Line könnte es sein, dass sie ihn präferieren. Und es kann halt am Ende sein, dass er dann wirklich der Green Zone Running Back ist, der Two-Minute Running Back ist, so, und dann hat diese Rolle halt extremes Value, und wenn ich dafür nur einen Zweitrunden-Pick ausgeben muss, dann nehme ich diesen Shot, dann wage ich ihn, und um das rauszufinden, ob er wirklich diese Rolle bekommt.
Ja, also ich gehe mit so viel Zach Charbonnet in die Saison tatsächlich in meinen Ligen, weil auch ich schlag dann hier Anfang der zweiten Runde, und der droppt ja teilweise bis Mitte zweite Runde aufgrund dieses katastrophalen Landing Spots. Und ja, ich mag ihn einfach nach wie vor als Spieler wahnsinnig gerne. Hätte ihn hier auch problemlos an 2-1 nehmen können. Überhaupt keine Frage. Wollte jetzt hier auch mal ein bisschen, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber ich würde wirklich hier nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und Zach Charbonnet einfach links liegen lassen, nur weil da Kenneth Walker ist. Müssen wir mal sehen, wie es da weitergeht, und Charbonnet wird seine Chancen kriegen, er wird seine Wochen haben, und er wird auch, glaube ich, zeigen, dass er einfach wirklich ein guter Running Back ist.
Ja, und one injury away sowieso, ne? Also,
ja,
dann feuerfrei, also.
Ja, und absurderweise, ich denke, er wird halt die wertvolle Rolle haben im Vergleich zu Walker, ne? Also, also wo wir schon dabei sind, wie krank am Arsch ist eigentlich Kenneth Walker?
Ja, das war... Also, der ist wahrscheinlich mindestens 10 Plätze im Dynasty Value gedroppt.
Boah,
Als Running
glaube ich
Back.
auch.
In den
Ja.
Running Back
Ach so,
Ranking.
in Running Back Ranking meinst du?
Ja.
Ja, okay, ja.
Von 2 auf 12
Also,
oder sowas,
ja.
bestimmt. Also 12 ist natürlich schon hart bei der Landscape, aber pff, also viel schlimmer hätte sie ihn eigentlich nicht erwischen können. Natürlich, hätten sie jetzt irgendwie Gibbs in Runde 1 genommen, wäre es noch
Ja.
härter gewesen, aber eigentlich
Ja.
ist das ja
Das ist echt
richtig
hart.
beschissen für Fantasy Value, ja.
Ja. Nee, das machen die schon, die Seahawks. Die beiden Early Down Guys, Charbonnet und Walker, nur um dann Kenny McIntosh im dritten Down aufs Feld zu schicken.
In die Travis Homer-Rolle. Pass auf. Da würde ja
Alter,
auch wieder niemanden wundern.
das
Das wäre
ist.
halt richtig miserabel,
Okay.
aber
Ja. Am
naja.
Ende ist keiner nutzbar, es ist so schlimm, Alter.
Das
Naja,
wäre hart,
okay.
ja.
Ja. Gut, ja, an 2-3. Es wird auch einfach nicht besser, wenn man noch Spieler draftet. Ja, ich gehe hier jetzt, glaube ich, mit einem Spieler. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Ja, ich gehe mit Kendre Miller, komm. Ich mag den Jungen halt doch ganz gern. Im Vergleich zu anderen Spielern, die im Moment noch auf dem Board sind, hat er ungefähr ja, 40 Pfund mehr auf den Rippen. So knapp. Das spricht für ihn tatsächlich. Ist erst 20 Jahre alt, wir haben über ihn ja gesprochen. Ja, absoluter Home Run-Hitter. Finde ich echt coole Size-Speed-Kombi. Ist, glaube ich, ein guter Running Back. Ich hätte mir auch gern was anderes gewünscht als die Saints, ehrlicherweise. Erstens gibt es immer noch einen Alvin Kamara. Zweitens haben sie gerade Jamal Williams geholt. Ich hatte gehofft, er kriegt vielleicht noch früher halt so diese komplette Early-Down-Rolle. Ich glaube nicht, dass er sich da jetzt gegen Jamal Williams einfach so sofort aus dem Stand durchsetzen wird. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, es gibt immer einen Wettbonus auch so. Den wird es bei den Saints auch geben. Ja. Nichtsdestotrotz, Kendre Miller, hier drafte ich halt jetzt einfach so das Talent, das ich in ihm sehe, und vielleicht ist er dann so ab 2024 Abfahrt in New Orleans.
Ja, also ich habe tatsächlich mal geguckt, also Alvin Kamara ist glaube ich auch am nächsten Jahr cuttable. Also und die Saints haben ja bekanntlich immer Cap-Probleme und ich glaube irgendwie ein 29-jähriger Running Back dann ist auf jeden Fall auf der Abschlussliste, der dann irgendwie 19 Millionen oder 20 Millionen Cap-Hit halt hätte. Also Kamara mal gucken, ne? Wird jetzt ja eventuell noch gesperrt dieses Jahr, das ist ja immer auch was ich so hartnäckig hält das Gerücht und ja, Kendre Miller muss man mal sehen, wann der wirklich aufs Feld kommt, gebe ich dir recht, aber ich mag ihn auch unfassbar gerne und deswegen ich draft ihn hier auch in der Range und das wäre auch mein anderer Pick gewesen. Ja, dementsprechend kann ich nachvollziehen und wie gesagt, wer weiß, wir wissen es nie, wer sich verletzt, wir wissen nie, wie Coaches das sehen und dementsprechend kann das auch schon viel eher dann gut werden.
Gut, wen darf ich dir denn dann jetzt eintragen?
Ja, jetzt ich mache gleich mit den Running Backs weiter und aber nicht mit demjenigen, den du denkst, sondern du hast gerade gesagt, 40 Pfund schwerer ist meine Wahl hier auch ungefähr. Roschon Johnson,
Oh, okay.
Running Back Chicago. Nicht das allerfrühste Draftkapital, in der vierten Runde gedraftet worden. Dennoch halte ich ihn für recht talentiert und halte ihn auch als talentierter als alles, was Chicago im Backfield rumrennen hat. Roschon Johnson kann halt eben die Workhorse-Rolle bekleiden, könnte er bekleiden, saß einfach hinter Bijan und ist, glaube ich, einfach echt gut. Khalil Herbert und Deontay Foreman sind halt just guys, so, die sind okay, aber ich glaube, Roschon Johnson ist der talentierteste und ich würde einfach darauf setzen, dass der sich durchsetzt und wir haben es bei Damien Pierce gesehen, dann kann ein Viertrunden-Pick im NFL-Draft auch schnell mal ein First-Rounder in in Fantasy wert sein. Wir haben es jetzt bei Michael Carter gesehen, wir haben es bei Damien Pierce gesehen, jetzt sehen wir es bei Roschon Johnson, meiner Meinung nach. Und dementsprechend, ich glaube, das ist ein Spieler, der sehr schnell Wert entwickeln kann in Dynasty. Dann würde ich ihn natürlich verkaufen. Wir kennen das alte Spiel. Aber Roschon Johnson wird für mich schnell das Feld sehen. Und den nehme ich. Man muss ihn hier noch nicht nehmen, ne? Ich sehe nur das, mein Value, wo ich ihn sehe. Der ist Ende Runde 2 da, Anfang Runde 3 da. Da nehme ich ihn immer. Da hämmere ich ihn auf jeden Fall.
Spannend, spannend. Ja, an 115 ging er zu den Bears. Bin gespannt. Khalil Herbert, glaube ich, ist tatsächlich ein guter Running Back. Deswegen bin ich gespannt. Also, dass du sagst, findest ihn besser als Khalil Herbert, da würde ich dir nicht zustimmen.
Safe. Gut.
Aber wir werden sehen, wie es da weitergeht. Den finde ich nämlich tatsächlich einen guten Value im Moment oder einen interessanten Spieler.
Du, man, also aus dem Backfield Spieler zu kaufen zu den aktuellen Preisen, ist, glaube ich, eh kein Fehler. So,
Ja.
wert. Und dann gilt halt der alte Spruch vom Basketball oder Fußball, wer trifft, hat recht, ne?
Ja, so ist es. Gut, an 2,5. Ja, ich erlöse jetzt den guten Mr. A-Chain. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich will ihn hier überhaupt nicht draften. Ich will mit Devon A-Chain eigentlich auch nichts zu tun haben. Also, es ist halt, ich glaube, null an Fantasy-Relevanz going forward. Aber ja, am Ende des Tages wird er deutlich höher gedraftet. Klar fällt er bei uns hier so weit. Das wird sich sowieso nie stellen, das Problem für mich, dass ich ihn nehmen muss, weil er überall an 1, 11, 12 weggeht. Ich find den Landing-Spot schon irgendwo spannend. Diese ganze Offense hat einfach extrem viel Speed und da passt er gut rein. Da ist viel Platz dadurch und so, das ist alles okay. Nichtsdestotrotz, ja, frage ich mich halt einfach, ja, wie schwer ist er denn, der Kollege? 185 Pfund. Was ein 185 Pfund Running Back in der NFL machen soll. Ja, er hat krasse Workload gecarried irgendwie in der SEC. Ich verstehe es bis jetzt nicht, wie das eigentlich funktioniert hat, aber SEC ist nicht die NFL. Aber er ist halt ein guter Receiver irgendwo auch aus dem Backfield und das ist so die Hoffnung halt, die man haben muss, dass er da eine richtig gute Rolle kriegen kann. Ich meine, Tariq Cohen war jetzt auch keine Dampframme. Aber ja, das ist halt, ich weiß nicht, irgendwie tue ich mir bei A-Chain schwer, das halt zu sehen. Tariq Cohen hast du auch nicht an 1,12 gedraftet. Ich glaube, so viel sei dazu gesagt. Wäre ein krasser Outlier, wenn er es schafft zur Relevanz. Ich denke, an 2,5 kann man es jetzt schon machen. Ich habe auch davor schon überlegt, ihn an 2,3 tatsächlich zu nehmen. Aber ja, genau. Also, ich bin nicht überzeugt davon. Ich bin gespannt. Wäre so überhaupt nicht überrascht, wenn wir am Ende drauf gucken und dann war so, A-Chain hat die Rolle von, wie heißt dieser Back, der zu Buffalo getradet wurde unter der Saison? Mein Gott, Alter, mein Name.
Naheem Heinz.
Naheem Hines. Und dann kam der zu Buffalo. Oh, jetzt haben sie endlich ihren Receiving Back. Und dann haben sie ihn einfach nur als Returner eingesetzt und deswegen geholt. Alter, am Ende haben sie A-Chain vor allem auch geholt, weil sie ihn für einen Mega-Returner halten, zum Beispiel. Oder so. Und dann ist das einfach so alles im Arsch, was man sich so zusammengebaut hat. Und, ah ja, nee, doch kein Running Back. So, mal gucken. Also ich bin
Ja.
gespannt, aber ich glaube nicht so richtig dran. Deswegen geht er ja auch hier erst an 2,5. Aber ich denke, an 2,5 kann man ihn dann schon mal nehmen.
Ja, ehrlicherweise eine Wildcard, aber wer ist das halt nicht, ne? Von denen, die wir
Ja,
jetzt so
so ist
gerade
es.
gedacht. Das ist
So
halt,
ist
du
es.
hast bis jetzt diese zweite Runde, es ist wirklich einfach, man kann es mal so sagen, ist dann im Draft einfach alles den Bach runtergegangen. Wie gesagt, die erste Runde hat mir echt gut gefallen, aber danach ist es für Fantasy aus Dynasty-Sicht wirklich den Bach runtergegangen. Und dann
Ja.
habe ich kein Problem damit, A-Chain hier zu nehmen. Wie du sagst, ich werde ihn auch nicht haben, weil ich ihn so früh nicht nehme. Aber ja, es ist auch kein Fehler, ne? Es ist auch einfach kein
Nee.
Fehler. So, und wenn er dann auf einmal die Mostert-Rolle übernimmt, dann, weil der sich zum 95. Mal verletzt hat mit seinen 180 Jahren, dann, ja, würde es mich halt auch nicht wundern. Die Szenarios sind weit gestreut und ich finde ihn vor allem auch in so Bestball-Ligen, finde ich ihn, glaube ich, ganz interessant. Da finde ich ihn
Ja.
interessanter als in Lineup-Ligen. Ja, das denke ich auch. Aber naja.
Das Problem ist halt, Raheem Mostert ist auch noch 20 Pfund schwerer als er.
Ja, okay, ja, das ist auch, ja, auch
Ja.
nicht gerade, da wird einem nicht warm ums Herz,
Nee,
das gebe ich
der
zu.
kann schon nicht fit bleiben. Naja, egal. Gut, wen hast du denn an 2,6 im Blick?
Ja, jetzt wird's hier also, jetzt
Es
wird's hier richtig schön.
wird dirty. Es wird ganz, ganz
Ja,
dirty, Alter.
ich glaube, ich gehe jetzt mal mit, ich drafte einfach mal meinen dritten Tight End. Ich nehme Sam
Oh,
Laporta.
Alter, Wahnsinn. Alter, krass, ja, okay.
Receiving Tight End der Detroit Lions und ja, der Gute hat auch sehr, sehr hohes Draftkapital bekommen, ist super athletisch, ist auch ein super Receiver, hat, glaube ich, auch Potenzial, wirklich eine gute Rolle zu spielen, auch schnell aufs Feld zu kommen. Detroit hat keine Tight Ends und nach der Suspendierung von Jameson Williams haben sie eigentlich auch nur Amon-Ra St. Brown. Und dementsprechend, sie brauchen Passcatcher und ja, wenn sie Jahmyr Gibbs nicht als Receiver einsetzen wollen, Vollzeit, dann könnte Sam Laporta ja auch schnell eine Rolle spielen. Dementsprechend finde ich, ist er hier ein Shot wert in der Range.
Ja. Solider Spieler, All-Around Tight End, das ist so, ich glaube, ja, einziger Grund, warum ich ihn nicht irgendwie genommen habe bisher, ist auch, ja, er ist halt ein Tight End. Das ist halt. Also, ja. Aber an sich völlig solider. Solider Kerl. Ich denke, der wird eine gute, ja, eine gute Karriere haben und kann man hier auf jeden Fall mit in Betracht ziehen. Ich gehe aber lieber noch mit einem Receiver, den ich natürlich auch wirklich gern mag. Die neue, ja, Nummer 2 Waffe für Anthony Richardson. Josh Downs, der Slot Receiver bei den Indianapolis Colts. Natürlich sehr heavily undersized, so ist es bei ihm, das ist das Problem. Aber ich glaube, dass er ein guter Receiver ist. Und ja, ich habe da, ich mochte ihn ja schon am College immer unfassbar gern, war einfach geil, ihm zuzusehen. Und ja, ich glaube, er wird seine Rolle haben. Was das am Ende in Terms of Fantasy Ceiling angeht, muss man mal sehen. Natürlich schwierig, aber. Ja, an 2,7 muss ich ja vielleicht auch nicht immer nur noch auf Ceiling gehen, sondern es würde mir auch gut helfen, wenn ich da jemanden finde, den ich regelmäßig aufstellen kann und der mich nicht komplett umbringt.
Jamison Crowder
Ja,
2.0.
aber das wäre ganz geil,
Ja,
ehrlicherweise. Also,
naja.
ja, sehr gut. Damit hätte ich kein Problem.
Oder Tyler Boyd, vielleicht Tyler Boyd 2.0. Sowas in die
Ja,
Richtung.
Tyler Boyd war halt krass, weil er, ich meine, trotzdem 6 Fuß irgendwie groß war, ne?
Ja, stimmt. Gut, dann geht's weiter. Ich schwanke hier im Prinzip, hab hier ja drei Receiver ziemlich gleich auf und einen Running Back. Und ich gehe mit dem Running Back. Ich nehm den großen Panzer, Tank Bigsby.
Ja.
Ja, oder ja, nee, genau, also Tank Bigsby.
Lassen wir das.
Ja, also da liegen auf jeden Fall, ne, den alten Knabe, ne, großer Gatsby, ja, wie auch immer. Jedenfalls, Tank Bigsby von den Jacksonville Jaguars in Runde 3 gedraftet worden. Die Komplementärrolle zu Travis Etienne wahrscheinlich nicht so richtig brauchbar, solange Etienne auf dem Feld steht. Aber also Etienne hat jetzt auch nicht gerade mit Standfestigkeit geglänzt immer. Und dementsprechend finde ich den hier in der Range auf jeden Fall auch auf jeden Fall machbar. Und den ist es schon wert, auf dem Roster zu haben, so als Running Back 4, Running Back 5 vielleicht. Finde ich gut. Dementsprechend, Tank Bigsby.
Ich mag Tank Bigsby auch ganz gern. Für mich Autopick more or less so irgendwie, wenn ich da frühe dritte Runde dran bin. Tank Bigsby, Tank Bigsby, Tank Bigsby. Ich glaube, ich habe
Ja.
drei, ich glaube, ich habe jetzt, bin jetzt bei 4 Rookie Drafts durch und habe ihn, glaube ich, dreimal gedraftet. Also, ist wirklich, ja, ich mag Tank Bigsby sehr gern. 2,8 natürlich hier relativ früh, so früh musste ihn normal nicht nehmen. Aber klar, hier wirklich da ungefähr, finde ich, liegt auch echt sein Value und ja, dementsprechend nehmen wir den hier beide sehr gerne Ende zweite, Anfang dritte Runde in unseren wirklichen Rookie Drafts. Ja, jetzt wird's, also jetzt ist es wirklich, boah, Alter, jetzt ist es wirklich, es wird Zeit, dass wir ans Ende der zweiten Runde kommen, damit wir hier Feierabend machen können, weil das ist echt, das ist nur noch dirty. Boah, ich habe echt große Schmerzen, aber ich gehe mit Jaden Reed, Wide Receiver von Green Bay. Hättest du den auch gerne gehabt hier an 2.10
Nee,
oder?
nein,
Nee,
nein, nein, nein,
gar
nein,
nicht, okay.
nehme ich nicht. Also,
Nimmst du nicht, okay. Ja,
schwer.
ich finde Jaden Reed halt, es ist die Kombi aus dem, dass ich ihn irgendwie ganz interessant finde, so als Spieler oder so von seiner Production her. Das finde ich gar nicht so schlecht. Natürlich, ja, muss man aber. Ja, ist jetzt, also, ja klar, okay, wir schauen hier kein Flawless Prospect mehr an. Was rieche ich? Ist ja so. Auf der anderen Seite wurde aber in der zweiten Runde von den Green Bay Packers halt gedraftet. Das finde ich schon mal gut. Die Packers haben außer Christian Watson eigentlich gar nichts mehr irgendwie an Waffen. Und ja, Jaden Reed, ganz ehrlich, wir haben ja letztes Jahr gesehen, Romeo Dubs, der hat ein bisschen was auf die Kette gekriegt da in Green Bay und sofort war er echt was wert in Dynasty. Vielleicht kann Jaden Reed in die Rolle schlüpfen. Natürlich, fairerweise ist da dieses Jahr Jordan Love der Quarterback und nicht mehr Aaron Rodgers. Das ist ein kleines Downgrade für die Offense.
Erwähnenswert, ja.
Aber ja, ich meine, an dem Punkt hier 2-9 ist es halt Hit and Hope, glaube ich. Und von dem her, ja, passt schon. Also, ich mag ihn ganz gern und nehme ihn deswegen hier an 2-9. Ganz gern, relativ. Ich hasse ihn weniger.
Ich finde eigentlich schon so passend, was in dem Sleeper-Profil steht, in den Latest News, dass der letzte Satz, Thor Nystrom, das ist ein Draft-Analyst, has Reed at number 120 overall, Wide Receiver 17 with an NFL comparison of Russell Gage on his Top 500 Big Board. Ja, also wenn die Top Comparison Russell Gage ist, dann bin ich da jetzt nicht so heiß drauf. Also, wenn der irgendwo Anfang Runde 3 da ist und ich sonst irgendwelche 6-Runden-Picks nehmen muss, okay, ne, dann nehme ich auch lieber den Receiver mit Top 50 Draft-Kapital, aber boah, also wenn ich irgendwie vermeiden kann und Spieler da sind, die ich irgendwie lieber mag,
Ja, aber
dann
bin ich gespannt.
echt.
Ich bin wirklich gespannt, wen du dann jetzt hier aus der Tasche ziehst.
Ich habe wirklich tatsächlich drei Receiver, die ich jetzt eigentlich noch in Runde 2 auch sehe.
Ja.
Und
Echt? Boah, ich
nehme,
finde die ganz schlimm alle. Aber ja, okay.
ja, toll sind die nicht. Das ist mehr auch Draft-Kapital und Landing-Spot geschuldet teilweise. Aber ich nehme Jalin Hyatt.
Ja.
Ne, haben die New York Giants in Runde 3 genommen. Und ja, er hat das Potenzial, outside zu spielen, glaube ich, allein durch Größe und Schnelligkeit. Die Giants haben nur Slot-Receiver sonst. Und ja, vielleicht klappt's ja.
Ja, perfekt zusammengefasst. Mehr kann man gar nicht sagen.
Wie gesagt, also
Ja,
es ist auf jeden
ja.
Fall ein Spieler, bei dem ich einen Pfad sehe, einfach, dass er
Ja.
schnell aufs Feld kommt, dass er eine Rolle hat in der NFL, der hat eine klare Stärke, mit der er gewinnen kann in der NFL.
Ja.
So, das sehe ich bei ihm halt alles.
Ja.
Ich sehe auch absolut die Downside, gar keine Frage. Aber es gibt auf jeden Fall ein Szenario, was ich mir vorstellen kann, wo ich sage, alles klar, Jalin Hyatt ist nach der Saison der Wide Receiver 1 der New York Giants.
Was auch immer das wert ist am Ende, weil wer war es letztes Jahr?
Gut. Achso, ja. Ja.
Darius Slayton oder
Ja,
Sterling
Slayton
Shepard?
oder ja, Sterling Shepard wäre es gewesen wahrscheinlich, wenn er sich nicht verletzt
Ja.
hätte. Sie hatten
Nee,
hier noch
eigentlich
den
war es doch hier
kleinen
diese
Richie
genau,
James.
Isaiah Hodgins.
Hudgens und Richie
Ja.
James waren
Richie
da hin
James,
und
ja.
wieder mal, hatten ihre Wochen.
Jalin Hyatt wird vorbeifliegen an all diesen Granaten und sich zum Wide Receiver 1 der New York Football Giants aufschwingen und in die Dynasty Top 60 Receiver vorstoßen. Das ist die Bold Prediction von Phil.
Ja, nee, ich mag, also, wenn ich ihn so in dieser Range jetzt bekomme,
Alles
dann.
okay.
Also ich drafte ihn auf jeden
Alles
Fall lieber
okay.
als Jaden Reed, bin ich ehrlich. Also
Ja, ist ja auch
ich habe
fair.
sehe da halt ein höheres Ceiling. Und den Floor sehe ich bei beiden gleich scheiße.
Das ist alles. die ganze Kombi ist aus allem ist ähnlich irgendwie, so finde ich es. Ja, aber fair enough. Kann man schon verstehen. Ich, wie gesagt, ist alles okay. Ich habe an 2.11 jetzt schon Tajay Spears eingeloggt, Running Back der Titans. Ja, er ist in der dritten Runde gedraftet worden. Der Mann hat, die Todd Gurley-Comp ist irgendwie naheliegend. Hat schon irgendwie, glaube ich, in einem Knie gar kein Kreuzband mehr. hat schon Probleme mit Arthritis.
Nicht die gute also, Todd Gurley-Comp.
Nicht die gute. Nee, wir sprechen von Todd Gurley.
Todd Gurley. Graveyard Todd Gurley. ja,
Todd Gurley im Herbst seiner Karriere. Das ist was, was uns erwartet mit Tajay Spears in wahrscheinlich 2 oder 3 Jahren. Aber an dem Punkt, an dem wir hier sind, 2.11, wen juckt's, Alter? Ist das hier Year over Year und nichts anderes? Und Tajay Spears, ja, wer weiß, wie lange Derrick Henry da fit bleibt und so und die Workloads handeln kann in Tennessee. Aber ich finde, Tajay Spears hat einen Weg hin zu Fantasy-Relevanz und der ist nur, in Anführungsstrichen, eine Derrick Henry-Verletzung entfernt und es juckt mich nicht, ehrlich gesagt, ob er dabei seine Knie dann komplett aufarbeitet, wenn er ein paar Carries kriegt oder es tut mir zwar leid für ihn, aber ich meine, dafür hat er sich ja entschieden, dann ist er halt in 2 Jahren komplett wertlos und kann nicht mehr NFL spielen, kann passieren. Nichtsdestotrotz finde ich ihn als Spieler ganz interessant und sollte mir ein bisschen was geben. Deswegen nehme ich ihn hier halt jetzt an 2.11.
Ja, also wäre auch mein nächster Running Back auf dem Board gewesen. Hätte ich jetzt hier wahrscheinlich noch nicht genommen, aber fände ich auch völlig in Ordnung, das zu tun. Der Pfad ist klar. Die Frage ist wahrscheinlich nur, wer zuerst retired, Derrick Henry oder er. So traurig, wie es ist, aber ich frag mich wirklich, wie kannst du denn als Tennessee Titans da sitzen und einen 15, 200 Pfund Back ohne Kreuzband über Roshon Johnson nehmen? Also, das ist ein absolutes Rätsel, wie das passieren konnte. Also, naja. gut. Wie auch immer, soll mich nicht stören. Ich kann es ja auch nicht erklären. Ja, also das
ist wirklich... He got that dog in him, statt ACLs.
Ja. Gut. Ich komme zu unserem heutigen letzten Pick und ich schwanke hier halt, ich kann jetzt ja offen sprechen, weil wir nichts spoilern. Ich schwanke jetzt zwischen Jonathan Mingo und Rashee Rice. Beides keine Spieler, die ich, wenn sie in der vierten Runde gegangen wären, die ich mit dem Arsch angeguckt hätte. Aber beide haben 2. Runden Draftkapital bekommen. Jonathan Mingo sogar an 39 gedraftet worden. Das ist schon wirklich gut. Also das, und da muss man ihn halt auch nehmen. So leid mir es tut. Egal, was für ein schlechtes Profil er hat. Und man muss ihn halt in der 2. Runde in Rookie Drafts dann auch nehmen. Und
dann ist die Sache klar.
Ja, zum anderen halt hast du Rashee Rice, auch kein Prospect, was ich sehr mochte, aber halt von Kansas City gedraftet worden. Die haben halt auch keine Receiver und aber ich nehme hier...
Kansas City hat immer Receiver. Kansas City hat mit Marcus Valdes-Scantling, DeMarcus Robinson, Mecole Hardman und whatever, die basteln sich so eine Scheiße zusammen, das bringt aber auch am Ende nichts.
Ja, solange du Travis Kelce hast, hast du Travis Kelce, ich meine, das ist auch klar. Ich nehme hier Jonathan Mingo, 39 gedraftet, die Carolina Panthers haben sonst auch keine dollen Receiver. Ich glaube, der wird einfach aufs Feld kommen, weil er das Draftkapital hat und vielleicht klappt's ja.
Ne? Ja.
Er kommt halt von einer sehr guten Receiver-Uni, ne? Ole Miss hat einige rausgebracht. Wie gesagt, vielleicht ist er ja das nächste Talent, was unterschätzt wurde. Und ich sag da nur eins, toi toi toi. Du machst das schon, Jonathan. Wie gesagt, ich finde, man kann ihn halt in der 2. Runde draften als 39. Pick. Ganz einfach.
Muss man machen, gebe ich dir recht. Wahrscheinlich ist es auch vernünftiger, ihn zu draften als Jaden Reed, als Tajay Spears. Alles gut, alles richtig. Er ist halt wirklich so unfassbar. Also so ein Kackprofil. Und dann habe ich, was ich ja schon gelesen habe, so warum war er so unprofessionell, dann hier und da, dann, ja, man muss die ersten 3 Spiele, bevor er sich verletzt hat, nehmen in diesem Jahr und dann in dem anderen Jahr muss man genau die 6 Spiele nehmen, bevor der Quarterback sich verletzt hat, und wenn man diese 9 Spiele kombiniert, dann hat er irgendwie 100 Yards per Game gehabt oder so. Also das ist also wirklich so Cherry-Picking at its best, was passiert, um diesen Second-Round-Pick der Panthers zu rechtfertigen, und ich glaube einfach, dass er komplett reinscheißen wird. Aber ja, also hier, ich glaube, dass nichts, was in der zweiten Hälfte der zweiten Runde geht, jetzt richtig nachhaltig Dynasty-Value hat. Da gibt es Spieler, die werden ihre Wochen haben. Mal gucken, was aus Jonathan Mingo werden kann. Ich glaube, ja, wir sollten es auch nicht komplett ausschließen, dass er natürlich irgendwas
wird.
Nein.
Wie viele Spieler haben uns schon eines Besseren belehrt, muss man ja auch mal so sagen. Es ist halt so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, ne? Warum man an Spieler glaubt oder nicht. Wie gesagt, Mingo hat halt keine große Konkurrenz, hat halt gutes Draftkapital. Der Spieler an sich hat schon Fragezeichen, wo man auf jeden Fall Case dafür machen kann, dass man ihn vielleicht nicht hätte an 39 draften sollen aus Real NFL-Sicht. Sie haben es aber nun mal getan und der wird seine Chance bekommen. Ob er sie nutzt oder nicht, werden wir halt sehen. So kann man es vielleicht ganz vereinfacht sagen.
Ja. Ich bin echt gespannt, was die Panthers da aus dem Hut gezaubert haben. Wir werden es sehen. Gut, dann würde ich sagen, damit haben wir es erledigt.
Kurz, wollen wir noch einmal zusammenfassen? Oder?
Ich habe schon den Screenshot gemacht für den Discord, aber du hast natürlich absolut recht. Ich gehe es nochmal durch. An der 1, Bijan Robinson, 2, Anthony Richardson, 3, Bryce Young, 4, Jahmyr Gibbs, 5, CJ Stroud, 6, Jackson Smith und Jigba, 7, Quentin Johnston, 8, Dalton Kincaid, 9, Jordan Addison, 10, Zay Flowers, 11, Will Levis, 12, Michael Mayer, 2-1, Marvin Mims, 2-2, Zach Charbonnet, 2-3, Kendrick Miller, 2-4, Roshon Johnson, 2-5, Devon A-Chain, 2-6, Sam LaPorta, 2-7, Josh Downs, 2-8, Tank Bigsby, 2-9, Jaden Reed, 2-10, Jalen Hyatt, 2-11, Tajay Spears und 2-12, Jonathan Mingo.
Jawohl.
So, sehr gut. Das war's. An der Stelle sei nochmal erwähnt, für alle, die es bis hierhin geschafft haben, ich suche noch Leute, Einsteiger, die in unsere Liga müssen, in der ich Komisch übernehme. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Ich wollte natürlich am Anfang wieder machen, die Werbung. Ich mache die Werbung immer am Ende, wo nur noch die absolut härtest Gesottenen zuhören. Das ist eigentlich genau falsches Marketing. Aber ich poste nochmal im Discord. Würde mich sehr freuen, wenn die Liga voll wird. Einer unserer Hörer hat das als Idee so cool gefunden, dass er das jetzt auch anbietet übrigens. Finde ich auch ganz cool. Also der macht das jetzt auch noch. Aber ja, lasst uns das voll machen. Ansonsten, Phil, hast du noch was zu sagen?
Bleibt gesund, auf jeden Fall. Macht's nicht wie Flo und ich.
Ja.
Und auf jeden Fall schönes Wochenende, wenn ihr es am Wochenende jetzt hört. Genau, und dann geht's, denke ich, ab nächster Woche dann wieder in normalen Rhythmus. Nicht mehr so.
Das wäre der Plan. Das wäre der Plan. Jawohl. Happy Draft Season an alle. Genießt es. Fall. Ist eine gute Zeit, bevor wir uns in die saure Gurkenzeit verabschieden. Ja. Das Ganze nochmal genießen, die Aktivität hochschrauben. Macht's schöne Trades, macht's schöne Picks. Ja, lasst es euch gut gehen und bis dahin habt's eine gute Zeit.
Genau, bis dahin. Ciao.
Ciao.